Genau, wir stehen für soziale Gerechtigkeit und für Klimaschutz, weil das eine nicht ohne das andere geht. Es muss Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann muss es jetzt entschlossene Schritte in diese Richtung geben. Und wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen, um den Klimawandel auch auf irgendwie ein handhabbares Niveau zu bringen. Und deshalb ist es jetzt notwendig, das anzupacken und klare Vorgaben den Konzernen zu machen, die doch für einen Großteil der CO2-Emissionen in diesem Land und weltweit verantwortlich sind. Und die Kosten dürfen doch nicht auf die umgelegt werden, die sowieso schon wenig haben. Und ja, viele Menschen sind auf das Auto angewiesen, weil sie keine Alternative haben. Ja, warum denn? Weil tausende Bahnstreckkilometer stillgelegt wurden seit der Bahnreform, weil hunderte Bahnhöfe einfach dicht gemacht wurden und damit ganze Landstriche abgehängt wurden, vor allem in Ostdeutschland. Wir wollen Deutschland zum Bahnland machen, mit einem gut ausgebauten Schienennetz, gut getaktet, barrierefrei zu bezahlbaren Preisen. Stillgelegte Bahnhöfe und Strecken im ländlichen Raum wollen wir reaktivieren. Wir wollen den Fernverkehr ausbauen, damit auch nach Corona niemand mehr von Frankfurt nach Stuttgart fliegt, weil es völlig sinnlos ist, liebe Genossinnen und Genossen.
Ja, willkommen zum Klabautercast Klimaprogramme. Ich sitze hier wieder mit Alicia. Hallo Alicia.
Hallo.
Und wir wollen uns heute das Programm der Linken vornehmen,
ja,
das ja in der Presse kolportiert worden ist, also in der Taz zumindest, als das radikalste Klimaprogramm. Naja, die haben die Klimaliste nicht berücksichtigt. Hast du auch den Eindruck, dass das so radikal ist?
Ganz ehrlich,
war?
Ich höre das zum ersten Mal.
Steht in der also den Taz-Artikel kann ich verlinken, muss ich mir aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Das ist da festgestellt worden. Und zwar, die Begründung war ganz interessant. Und da ist auch was dran. Also ich glaube nicht, dass das radikalste ist. Wir werden später noch feststellen, das ist ganz unradikal. Aber der interessante Aspekt ist, dass in diesem Programm tatsächlich Klimaneutralität bis 2035 drinsteht. Und das steht bei den Grünen nicht. Wir erinnern uns, wir machen jetzt einen Rückblick auf die vorletzte Folge. Da war ja von 20 Jahren die Rede und an einer anderen Stelle von weniger als 30 Jahren. Jetzt rechnen wir mal. 20 Jahre ist 2041, weniger als 30 Jahre ist, kommen wir zu 2050. Also eine sehr späte Klimaneutralität, die da hergestellt werden soll, was natürlich irgendwie so gefühlt zu den Grünen nicht so passt, weil eben in der Bevölkerung und auch in meinem Bekanntenkreis so die Einstellung vorherrscht, dass wer Klima will, Grün wählen soll. Und jetzt kommen die Linken daher und sagen, ja, Moment, aber Klimaneutralität bis 2035.
Das wobei ich hier natürlich gleich wieder den Kontrapunkt setzen möchte.
Gern.
Ja? Also das erste Mal, dass Klima tatsächlich auftaucht, also Seite 40.
Ja, ja.
Also wir haben hier bei, wie viel sind es insgesamt, 150 Seiten knapp, eine komplett andere Aufteilung.
Ja, es ist, steht versteckt, aber auf Seite 9. Da geht es um Arbeitsplätze und da ist in der Arbeitsplatz-Dings, das habe ich nämlich auch extra rausgesucht, wo es das erste Mal steht, ist von klimagerechter Arbeit die Rede. Und meine das natürlich, und dann steht hier auch nochmal, mit unserem Zukunftsinvestitionsprogramm können wir bis 2025, das ist schon sehr bald, das kann man dann auch überprüfen, das ist ja das Problem bei 2035, dass man da nicht mehr so richtig prüfen kann, können wir bis 2025 eine Million gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen, also erstmal wieder Expansion, Wachstum, die helfen, Wirtschaft und Infrastruktur bis 2035 klimaneutral zu machen.
Ja, in der Tat. Ich würde aber trotzdem vielleicht, dass wir mal schauen, wie sich das generell aufteilt.
Ne? Ja.
Da ist mir schon ziemlich, ich sag mal, ich hätte es von der Linken nicht anders erwartet, Ja. Dass da wie in der quasi in der großen Überschrift soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit die soziale Sicherheit tatsächlich ganz vorne steht. Die einzelnen Kapitel reihen sich für mich auch stringent aneinander. Also es gibt keine große Zäsur. Ich habe aber, wenn ich jetzt fertig bin mit Lesen, trotzdem irgendwie das Gefühl, dass Dinge fehlen. Das ist aber nur so ein diffuses Gefühl. Mhm. Als hätte ich irgendwie nur eine Seite des ganzen Prozesses betrachtet. Ja? Also als hätte ich eine Art von ziemlich nur eine Perspektive der ganzen Politik irgendwie gesehen. Und ich habe die ganze Zeit versucht, das so ein bisschen zu erschließen. Was fehlt denn da eigentlich? Ja, es ist immer so eine Frage, wenn man mit so viel Seiten Text konfrontiert ist, sich dann so zu fokussieren auf, was steht denn jetzt eigentlich nicht? Ja, und gerade wenn es, je mehr man eigentlich schreibt, je mehr dort in so einem Wahlprogramm steht, und dann fällt es eigentlich schon schwer, weil man muss sich externe Checklisten machen, um zu gucken, was haben sie denn jetzt dazu geschrieben, was haben sie jetzt dazu geschrieben. Und da ist mir tatsächlich einiges dann doch im Nachgang, was wir nachher mal ausdiskutieren können, aufgefallen, wozu ich nichts gefunden habe.
Ja, ja? Also ich habe auch ein gewisses Defizit gesehen, aber vielleicht habe ich vielleicht steht das irgendwo ganz versteckt. Also die Linke versteht sich ja auch so ein bisschen als international solidarisch. Es ist auch die Rede von internationaler Solidarität. Und an einer Stelle ist vom globalen Süden die Rede, was ich auch ein bisschen für einen komischen Ausdruck halte. Das hat vielleicht was mit Neusprech zu tun, weil man irgendwie vermeiden will, dass man Dritte Welt oder so sagt. Jetzt ist aber doch so, dass diese ganze Geschichte mit dem Süden, mit dem sogenannten globalen Süden, auch so ein bisschen im Hintergrund sich nur abspielt. Mhm. Also das ist ein Programm, was sehr stark auf Deutschland und auf deutsche Arbeitnehmer oder mögliche Arbeitnehmer, sollen ja alle in Vollbeschäftigung kommen, abzielt. Und Ideen zum bedingungslosen Grundeinkommen habe ich nun auch nicht erwartet. Sowas ist jetzt spielt weniger eine Rolle. Aber insbesondere diese Geschichte, dass man halt, dass das Klima ja ein Problem ist, was die ganze Welt betrifft, das kommt nur sehr, also einmal ist, glaube ich, was erwähnt, dass eben auch bei den, da heißt es eben, die Ärmeren tragen den Hauptanteil an den Kosten fürs Klima. Und da sind dann auch die Ärmeren in anderen Ländern mit gemeint, obwohl es letztlich bei den politischen Maßnahmen wiederum um Abfederung in Deutschland geht und nicht so sehr um Abfederung in anderen Ländern. Bis auf einen Punkt, das muss man ja auch gerecht sein, es wird gesagt, dass die Finanztransaktionssteuer für Klimaprogramme und eben zur Förderung von Projekten gerade auch im globalen Süden, da kommt das mit dem globalen Süden vor, verwendet finden soll. Also beim Steuerrecht, das ist aber auch ein ganz kleiner Punkt und einer, der auch nicht funktioniert, weil Steuern natürlich nicht zweckgebunden sein dürfen.
Ja, sagen wir es mal so, es ist in derselben Art und Weise gestaltet wie die Wahlprogramme, die wir vorher schon gesehen haben und wird damit eigentlich unter dem Begriff der Klimagerechtigkeit, auch wie die Linke ihn verwendet, können wir nachher gerne nochmal im Detail definieren, weil das bereitet mir ganz schöne Bauchschmerzen. Allerdings erschließen sich dadurch auch Dinge im Verständnis, wie aktuell Politik gemacht wird. Ja. Also die Linke fokussiert sich natürlich wie die anderen Parteien auch auf Deutschland und hat damit diesen globalen, den du ja angesprochen hast, diese globale Verantwortung nur zum Teil verstanden. Auch nur zum Teil verstanden, was Klimagerechtigkeit
ist. Sie beruft sich auf die Klimabewegung, die vereinnahmt werden soll. Das ist noch ganz deutlich am Schluss nochmal, wo ja Fridays for Future direkt so erwähnt wird und so also ein bisschen die Linke als die der politische Arm von Fridays for Future dargestellt wird. Aber sie hat Fridays for Futures meines Erachtens nicht so richtig verstanden.
Nee, absolut nicht. Also da gibt es auch ganz klare Positionen, wo ich sagen könnte, okay, hier geht es zu weit und das darf eben nicht sein. Und hier ist verständlich, warum Fridays sich nicht vereinnahmen lassen will. Aber die Punkte können wir dann mal im Detail.
Genau. Es gibt noch einen allgemeinen Punkt, der mir negativ aufgefallen ist. Das habe ich halt dieses T-Shirt an. Das können natürlich jetzt die Hörer nicht sehen. Das habe ich ja mal geschenkt bekommen auf einem Chaos Communication Kongress. das ist ein Satz aus einem Vortrag von mir, da ging es, glaube ich, um irgendwelche programmatische Forderungen der Grünen und die, da stand irgendwo dann in dem Text irgend sowas Selbstverständliches. Und dann habe ich gesagt, da könnte man auch reinschreiben, das Gras ist grün. Und das hat man mir dann aufs T-Shirt gedruckt, in einer seltsamen Farbe. Ich frage mich immer, ob ich ganz farbenblind bin. Ja, gut, also das Gras ist grün. Und solche Sachen stehen hier auch drin. Hier steht zum Beispiel, Fliegen schadet dem Klima. Ja, no shit, Sherlock. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber es kommt immer wieder, gerade am Anfang von einem Abschnitt, kommt immer so eine Selbstverständlichkeit, wo ich immer denke, ja, und? Ja.
Ist aus Position der Linken wahrscheinlich nötig, das nochmal irgendwie ins Gedächtnis zurückzurufen. Ja, ne? Weil ja. Man könnte ja vergessen, dass es die Sonne aufgeht.
Jeden genau.
Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe die Version, die ich aus dem Internet gefischt habe. Ich weiß nicht, ob es die letzte Version ist, weil wir kämpfen ja immer mit finalen Wahlprogrammen unter finalen Entwürfen. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach durch dein Inhaltsverzeichnis durch. Viel von dem Inhalt, den ich hier habe, also ich sehe schon, das deckt sich auf jeden Fall, aber vielleicht ändern sich Seitenzahlen und wenn die...
Ich habe es gerade eben aufgerufen, okay. Das ist das... Nee, das habe ich nicht gerade eben aufgerufen, sondern das ist die Version, in die ich mir schon Sachen reingeschrieben habe, aber das habe ich vorgestern gemacht.
Okay.
Also das ist das, was man runterladen kann als PDF auf den Seiten der Linken, heißt die Linke Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021, also Stand vorgestern. Ne? Und ich denke, das ist das Aktuelle, das ist ja so ein PDF.
Gut, bei mir steht nämlich noch Entwurf. Deswegen.
Nee, bei mir ist kein Entwurf mehr.
Ja, denn wir orientieren uns an deinen. Wahrscheinlich sind die meisten Sachen.
Ich denke, das wird identisch. Ja,
genau, denke ich auch.
Ja. Gut, dann kann man, glaube ich, schon vorspringen. Wenn ich das richtig sehe, ich mache hier nochmal die Seitenübersicht. Ich hatte ja schon gesagt, Seite 9 ist die erste Erwähnung vom Klima, aber da geht es halt um Arbeitsplätze eigentlich. Und dann muss ich runtergehen. Bis zur Seite, da geht's und zwar ins Kapitel Wohnen. Da kommt dann wieder was. Also das Kapitel heißt, keine Profite mit Mieten und Boden zu Hause für alle. Und wenn man dann weitergeht, dann geht es um Mietendeckel, dann kommt Klimagerechtigkeit statt Verdrängung. Bei mir auf Seite 42.
Genau, bei mir ist auf 40, aber... Ja, das habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal dann quasi das Thema Klima gefunden. Aber bevor wir da jetzt hinspringen, also wir können da jetzt hinspringen, aber diese 40 Seiten fand ich tatsächlich sehr bezeichnend. Mhm. Also es geht in erster Linie darum, ja, soziale Sicherheit zu generieren. Mhm. Soziale Sicherheit, das heißt, dass die Menschen in diesem System abgesichert sein sollen, dass niemand, sich niemand irgendwie quasi unfair behandeln lassen muss und dass auch, und das finde ich in dem Fall schon ein bisschen spannend, eine Art von Perspektive oder von Gegenüber aufgemacht wird. Das heißt, wir gegen die.
Mhm.
Ja, also es ist nochmal zu beschreiben, die Perspektive von dem, das Gefühl, was ich am Anfang hatte. Es geht schon darum, wir sind sozusagen der Anwalt des kleinen Mannes, der kleinen Frau.
Genau.
Ja, ja. Wir kümmern uns quasi darum, dass die normalen arbeitenden Menschen quasi vom System nicht vergessen werden, weil das System macht, was es will und würde uns quasi nicht berücksichtigen, wenn die Linke nicht da wäre.
Genau. Und es geht tatsächlich um Arbeiter und Arbeiterinnen, denn wer nicht arbeitet, soll ja in Lohn und Brot kommen. Also da gibt's ja.
Also ist das so ein Vorschläge. Stück weit die SPD light?
Ja, es hat was von SPD.
Ja.
Vielleicht sogar die SPD hart, weil sie vielleicht radikalere oder stärkere Forderungen für die Arbeitnehmer haben. Aber es ist schon im Grunde das Prinzip der Sozialdemokratie. Also nicht Umsturz und Revolution.
Ja,
genau. Es wird zwar Kapitalismuskritik geübt, aber am Ende will man im System bleiben. Also nicht das, was der Verfassungsschutz manchmal sagt, dass die Linke irgendwie die Verfassung gefährden will, sondern hier
fast das Gegenteil.
Das ist der Gegenteil. Also ist sehr stark systemerhalten.
Ja.
Und also das ist irgendwie doch recht offensichtlich, dass es hier vor allen Dingen darum geht, den Kapitalismus so abzufedern, dass es allen gut geht. Und da kommt jetzt so ein bisschen das, was man dann SPD-hart nennen würde. Sie sind schon ein bisschen gegen Liberalismus, glaube auch ein bisschen gegen Globalisierung. Mhm. Auf jeden Fall wollen sie aber irgendwas gegen Reiche tun. Also ja, Feindbild genau, Reiche. Das genau. Kommt dann auch hinterher in dem Steuerkapitel sehr deutlich. Die Reichen werden gleich dreimal zur Kasse gebeten. Da gibt's die Reichensteuer, die Vermögensabgabe, die Vermögenssteuer, wo man dann fragt, na ja, gut, Doppelbesteuerung kann's ja auch nicht geben. Na, wenn die schon Vermögensabgabe zahlen, dann wird das wahrscheinlich steuerlich berücksichtigt werden. Also, man weiß nicht, wie es funktioniert. Aber dieses, was früher auf den Wahlplakaten stand, trifft hier jedenfalls zu. Also, Reiche besteuern.
Was ich mich gefragt habe, ist das, weil wir hatten das Thema ja bei der SPD auch schon mal mit der DNA einer Partei, ne? Also in dieser Gründungsmythos. Und wir hatten ja festgestellt, dass das SPD-Wahlprogramm ohne das Kapitel Digitalisierung eigentlich ziemlich altbacken daherkommt. Nun habe ich natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen im Hinblick darauf, dass ich natürlich in der DDR groß geworden bin, also zumindest meine ersten 10 Lebensjahre da verbracht habe und den real existierenden Sozialismus noch kennengelernt habe, ja, mit seiner wahren Unverfügbarkeit, mit seinen Doktrinen, mit dem, was alles von oben herab quasi entschieden wird, bürokratische Monster und so weiter und so fort. Und für mich, auch wenn ich natürlich jetzt sehe, die Partei ist jetzt, wir sind 30 Jahre später und wahrscheinlich sind ganz andere Menschen am Werken mit ganz anderen Ideen. Die Frage, die ich mir trotzdem stelle, wie stark hat dieser Geist sich quasi trotzdem noch weiter in dieser Partei irgendwie erhalten? Ich habe das quasi nur versucht, irgendwie auf die neuen Herausforderungen zu adaptieren, ja, beim Lesen des Wahlprogramms.
Ja, ist, glaube ich, ein bisschen drin. Also dieses Staatstragende ist drin. Ich glaube aber, das kommt noch von einem anderen Faktor. Was hier sehr stark durchklingt, ist auch das Gewerkschaftliche. Und das ist, glaube ich, aus der ehemaligen WASG stärker ererbt als aus der ehemaligen PDS. Also ich weiß es nicht, aber das Gewerkschaftliche kommt immer wieder durch. Ich bin auch einigen Punkten nachgegangen, da kommen wir dann noch drauf. Mobilitätsgeld und so, habe also festgestellt, dass das tatsächlich aus der Gewerkschaftsecke kommt. Und also ich glaube wirklich, dass man dem Wahlprogramm entnehmen kann, wo die Wurzeln der Partei sind. Und ich glaube sogar, der Gewerkschaftsflügel ist hier ein Tick stärker als der PDS-Flügel. Vielleicht mit Ausnahme des Kapitels Starker Osten.
Ja. Und dann kam mir tatsächlich der Punkt, wo ich dann zu einem Schritt realisiert habe. Ich hatte ja gesagt, ich habe verschiedene oder die eine Perspektive gesehen und ich hatte das Gefühl, was fehlt. Und dann ist mir aber festgestellt, das ist auch schon ein Stück weit so ein bisschen Sammelsurium. Also es, die Linke versucht es verschiedenen Gruppierungen irgendwie recht zu machen.
Ja, das ist das Gewerkschaftliche. Die wollen der Arm der Gewerkschaft sein und dann letztlich auch der Arm von Fridays for Future.
Die
Frage ist nur, ob das gelingen
kann. Und dieser Spagat, der ist ganz schön anstrengend, das vielleicht mal vorweggenommen, ja, weil.
Aber wollen das die anderen Parteien nicht? Ich denke, die Grünen wollen auch Partei der Zivilgesellschaft sein und auch Partei von Fridays for Future.
Wobei die Frage ist, warum hat, wenn die Linke denn ein Parteiprogramm für alle geschrieben hat, warum muss sie denn dann jetzt sogar mit der 5%-Hürde kämpfen, potenziell? Ja? Ja. Also warum holt sie denn dann niemanden ab?
Ja, das verfängt nicht mehr. Also diese ganze Geschichte mit dem Reiche besteuern, wer glaubt's noch? Manche fühlen sich selber als reich. Deshalb sind auch die Summen hier relativ hoch. Wobei wir, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen werden, über diese Geschichte mit den Reichen zu sprechen. Wenn man sich das genauer anschaut, dann sehe ich da auch wieder gewisse Mogelpackungen, denn man will nicht an die Eigenheime ran. Da ist dann die Rede, das Wort habe ich zum ersten Mal gelesen, von Papiermillionären. Das sind halt die, die halt irgendwie ein tolles Eigenheim haben und dann natürlich dann nicht zur Kasse gebeten werden sollen. Ja, wenn dann einer tatsächlich in der seltsamen Situation ist, irgendwie 2,5 Millionen in Aktien zu besitzen, ja, dann wird er doch schnell ein Eigenheim kaufen und sich verschulden, weil die Schulden auch wieder abgezogen werden von der Grenze. Kaum ist er unter 2 Millionen, kommt die Reichenabgabe für sie nicht mehr in Frage oder für sie. Also ich meine, das ist doch eine Mogelpackung. Ja, das ist aber oft so, dass dann irgendwie, wenn man sich das anguckt, dann sehe also auch mit den Mieten, die nicht steigen sollen, Vermieter sollen die Kosten tragen, also wieder die Reichen sollen die Kosten tragen, aber am Ende geht es nicht, weil wenn man sie zwingt, wenn man sagt, so, ihr müsst jetzt sanieren, das ist gesetzlich vorgesehen, und ihr müsst das zahlen und könnt es nicht abwälzen, dann gibt es zwei Probleme. Dann gibt es zum einen die sich das dann nicht leisten können, auch bei den Vermietern, denn so superreich ist nicht jeder Vermieter.
Genau.
Dann haben wir das Prinzip, Nemo preter posta obligetur, also niemand darf über über das, was er kann, in Anspruch genommen werden. Ja, das geht dann nicht. Oder aber es sind wirklich ganz reiche Vermieter, na, die werden den Teufel tun und werden ihr Zeugs dann entsprechend verkaufen oder sich enteignen lassen durch den Staat, damit sie dann eben nicht mehr Kosten haben, als sie einnehmen. Ja. Denn diese Vermieter, also sagen wir mal die sogenannten reichen Vermieter, wollen natürlich Profit machen. Und wenn sie das nicht mehr können, dann lassen sie es. Ne? Die haben ja die freie Wahl. Ne?
Diese Diskrepanz ist ihnen tatsächlich bewusst. Also wenn wir jetzt genau mal in diesen, also nicht, dass sie da meines Erachtens eine konkrete Antwort oder die Antwort in die richtige Richtung haben, aber ihnen ist bewusst, dass es da offensichtlich ein Ungleichgewicht gibt. Wenn wir jetzt nämlich Klimagerechtigkeit statt Verdrängung uns mal angucken, da steht dann nämlich, dass die Vermieter, die das nicht sich leisten können, sich unter den Schirm der Wohnungsgemeinnützigkeit, was immer das sein soll, begeben können. Ja, also es ist so dieser Versuch, das abzugleichen. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich finde das interessant hier, dass an der Stelle zum ersten Mal und gleich am Anfang relativ klar wird, was für die Linke Klimagerechtigkeit bedeutet. Mhm. Und zwar etwas fundamental anderes, als es für die Klimagerechtigkeitsbewegung ist. Mhm. Weil gerade im Vorfeld des Wahlprogramms wird immer gesagt, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. Mhm. Es wird zwar immer behauptet bzw. geschrieben, dass sich das nicht gegeneinander ausspielen lassen darf. Mhm. Aber es sind trotzdem für die Linke zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Für die Linke, und zwar, das wird in diesem Abschnitt hier und später definieren sie es nochmal aus, wird es relativ klar, dass Klimagerechtigkeit bedeutet, dass die Kosten für den Umbau, der durch die Klimakrise nicht auf die Menschen umgelegt werden darf. Das ist alles.
Mhm.
Ja, also Klimagerechtigkeit herstellen bedeutet, dass nicht nur die kleinen armen Menschen, ja, wir gegen die, dieser Narrativ, nicht nur die kleinen armen Menschen die Kosten tragen müssen.
Ja.
Das ist für die Klimagerechtigkeit.
Mhm.
Das ist aber fundamental falsch.
Mhm.
Ja, das ist, und deswegen, und hier sehen wir auch schon die Diskrepanz, warum eben die Bewegung sich nicht mit der Linken hundertprozentig identifiziert. Ja, Klimagerechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen auf diesem Planeten, die jetzt leben und die zukünftig leben, das gleiche Stück von der Torte haben.
Das war ja das, was ich vorhin sagte, dass die globale Perspektive fehlt und du setzt hier noch einen drauf, also auch diese
Generationenperspektive
fehlt. Das ist auch richtig, aber die globale fehlt auf jeden Fall. Also Klimagerechtigkeit bedeutet hier im Wesentlichen Klimagerechtigkeit in Deutschland. Es war an einer Stelle vom globalen Süden auch die Rede, aber erstmal geht es hier um die kleinen Leute in Deutschland.
Ganz genau. Und eine Sache, die dadurch auch komplett ausgeblendet wird und die sich zu keinem Zeitpunkt im Wahlprogramm findet, was auch fundamental gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung spricht, ist anzuerkennen, dass die planetaren Ressourcen endlich sind und dass wir eine neue Form von Verteilungsgerechtigkeit finden müssen.
Ja, doch an einer Stelle kommt wieder so ein Satz, das Gras ist grün, da steht, es gibt keinen Planet B, das steht ja im Wahlprogramm. Und es steht an einer Stelle auch was von physikalischen Grenzen.
Ah ja.
Also es wird einmal erwähnt, so, aber es ist nicht in der Perspektive an dieser Stelle. Also an dieser Stelle ist ganz eindeutig, da geht es nicht um die globale Perspektive, da geht es um den Wohnungsbau in Deutschland. Im Übrigen soll auch der soziale Wohnungsbau vorangetrieben werden. Da stellt sich wieder die Frage, ist das wirklich so eine gute
Idee? Immerhin Passivhausstandard, ja, wobei die Frage mit dem der Versiegelung von Boden wird nicht diskutiert.
Aber es sind hier auch gute Ideen drin. Wir wollen jetzt mal nicht alles schlecht durchrechnen. Also bundesweite Klimacheck aller Gebäude bis 2025. Da könnte man sie dann, wenn sie an der Regierung beteiligt sind, auch drauf festnageln, auch aus der Opposition heraus. Das ist eine super Idee und das muss auch sein. Mhm. Der Klimacheck für alle Gebäude muss sein.
Und dann die bis 2040 klimaneutralen Gebäudebestand garantieren. Also das bedeutet 5% Sanierung pro Jahr. Ab sofort.
Ja.
Und das ist eine Marke. Also das ist eine Marke, man nicht das stimmt.
Auch andere Ideen, also ich finde hier gezielte Förderung der Ausbildung im Handwerk in Bezug auf Fragen des Klimaschutzes und entsprechende Studiengänge sollen gefördert werden, ist natürlich auch genau richtig.
Ne? Absolut. Beim Thema Bildung würde ich dann quasi nochmal einhaken, wenn wir dann später dahin kommen.
Genau.
Da hat mir dann ein bisschen was gefehlt. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, anzuerkennen, dass wir eine Transformation der Arbeitswelt haben hin zu klimabewussteren Wirtschaften. Absolut.
Ja, sehr richtig. Ja, gut, dann können wir doch weitergehen. Dann habe ich jetzt hier lange nichts, wenn dir nicht noch zwischendurch was aufgefallen ist. Kommt das auch mit der Bildung?
Also auf die gute Bildung, gerecht, gebührenfrei ein Leben lang. Und da beim Lesen des gesamten Abschnitts fehlt mir 100% Klimabildung. Es gibt keine Aussage zum Thema Fridays beispielsweise, eine sehr populäre Forderung, Fridays for Future. Mhm. Und es wird ja schön aufgeteilt, ne, zwischen Kitas, zwischen Schulen und Ausbildung, Universitäten, Forschung, alles schön und gut. Aber im Hinblick auf, es wird nur formal, werden Vorgaben gemacht, aber inhaltlich hält sich die Linke absolut zurück. Das heißt, es gibt kein Bekenntnis, dass Klima in irgendeiner Form in der Bildung eine viel größere Rolle spielen muss. Ja, das ist kein Bewusstsein zu schaffen, dass wir auf diesem Planeten alle zusammenleben und quasi gemeinsam Lösungen finden müssen. Mhm. Und damit für mich auch ganz, also völlig fehlend, dieses Bewusstsein, dass wir uns eigentlich von einer, was ich ja schon mal gesagt habe, der Peon-Arbeitsgesellschaft, ja, die einfach nur stumpf sich Jobs sucht, zur Wissensgesellschaft wechseln müssen. Mhm. Ja, das Ziel muss sein, dass wir Wissen vermehren und nicht, und hier ist Wissen nur Mittel zum Zweck, nämlich die Arbeit aufrechtzuerhalten.
Ja.
Ja, also, und das fehlt hier absolut. Es sind zwar super Ansätze, um das funktional besser zu machen, ja, wenn ich über die mobilen Endgeräte denke, die Vertretungsreserve, die wie viele Lehrer sie auch einstellen wollen und so weiter, inklusive Schulen, alles ist super, aber es fehlt hier der meines Erachtens absolut der Klimaaspekt in der Bildung.
Ja, es sind auch so Kleinigkeiten, die ich seltsam fand. Also One Laptop per Child, okay, das war aber ursprünglich aber auch ein Projekt für alle Länder und nicht jetzt hier bezogen auf Deutschland, aber gut, soll hier für Deutschland realisiert werden. Aber dann finde ich zum Beispiel, jedes Kind muss weiter in einen Drucker inklusive aller Verbrauchsmaterialien zur Verfügung haben. Im Drucker, wir wollen doch weg vom Papier. Ne? Also das kann doch nicht wahr sein. Wenn man da, und der Toner und alles, also im Drucker, also ich versuche, also ich habe zu Hause jetzt keinen Drucker mehr und ich versuche so wenig zu drucken wie nur eben möglich. Mhm. Ne? Also das sollte nicht sein, das ist altertümlich. Also es ist nur eine Kleinigkeit. Sonst sind da viele gute Ideen und mit WLAN und allem, das ist schon
Der Ort Schule als solcher soll nicht angetastet werden, dass die Art und Weise, wie wir lernen, dass es halt quasi auch, ja, dass wir kritisches Lernen brauchen, vielleicht auch eine Form von Alternative zum Frontalunterricht oder zum Lernen, zum Erreichen von gewissen Qualifikationen, die dann in der Arbeitswelt hilfreich sind, sowas existiert hier nicht. Ja? Also Lernen um des Lernens willen fehlt mir leider hier so ein bisschen, weil dadurch die Linke auch verpasst, die richtige Antwort auf lebenslanges Lernen zu geben. Auf den schnellen Wechsel der Anforderungen, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern in uns auf quasi, die uns als Land oder als Kontinent bevorstehen. Und da muss ein neuer Ansatz kommen, damit die Menschen quasi eher und gerne lernen und nicht nur das Gefühl haben, sie müssen es jetzt, um den nächsten Job zu ergattern. Ja,
ja, ja. Ja, ja. Ja.
So. Ja. Lies mal vor, was du für eine Überschrift hast bei unserem zentralen Kapitel. Ja,
das zentrale Kapitel beginnt bei mir auf Seite 56 mit der Überschrift Klimaschutz sozial gerecht für einen sozial-ökologischen Systemwechsel. Das Wort sozial-ökologisch haben wir schon wieder. Mhm. Das hatten wir schon in einem anderen Programm.
Absolut. Aber ein Wort, was wir nicht hatten, und das hat mich stutzig gemacht, ist Systemwechsel. Mhm. Alle anderen Parteien reden vom Wandel. Und die Linke redet vom Wechsel. Für mich klingt das, also bildlich gesprochen, ist das ein Stück weit, man hat eine Straße mit zwei Spuren und man wechselt die Spur. Während der Wandel bedeutet, dass eine Spur wegfällt und zur Fahrradspur wird beispielsweise. Mhm. Ja? Also der Wechsel ermöglicht, rein im Konservativen, also auch wieder zurückzukehren. Ja? Es ist wie eine Art von Switch.
Stimmt, das Wort Wechsel ist vielleicht nicht so gelungen, aber System, dass man ans System ran muss und nicht einfach nur im selben System bleiben, das ist, glaube ich, schon eher positiv zu vermerken.
In der Tat, ich komme ja nur aus meiner Perspektive, habe ich am Anfang schon quasi als Disclaimer gesagt. Und wenn ich bei der Linke das Wort System höre, wäre ich natürlich misstrauisch.
Ja, ja.
Und Systemwechsel könnte hier in dem Fall bedeuten, statt dass wir uns auf Experimente einlassen, wie wir unser System denn umgestalten und transformieren müssen, nehmen wir doch einfach eins, was schon existiert.
Mhm. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf. Ja, der Wechsel ist, ja, genau. Mhm. Aber es wird ja noch mehr verraten. Gibt es eine Unterüberschrift? Ich weiß nicht, ob die bei dir auch ist. Nee, da steht, also gleich unter der Hauptüberschrift steht, geht so weiter hier, kannst du sehen. Ja. Ich lese es mal vor. Die ökologische Krise ist die große Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig ist sie eine Klassenfrage.
Ah, okay. Dann haben wir ja quasi die
Klassenfrage. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Klassenfrage ist. Es wird zwar später auch richtig behauptet, dass die Armen stärker betroffen sind, aber sind ja die physikalischen Grenzen da. Da kann man nicht sagen, ja Moment, jetzt ist es aber eine Klassenfrage. Also das geht ja weiter, als dass es eine Klassenfrage ist.
Aber wir sind hier
alle sind betroffen.
Wir sind hier in diesem DNA, in diesem Partei-DNA-Denkmodell. Mhm. Wir gegen die. Ja. Ja, und unterschiedliche Klassen. Mhm. Die Rolle der Arbeit. Auch hier habe ich halt wirklich, ich spüre immer noch den Staub. Es gibt nicht die Vision, nach vorne zu gucken, sondern wir halten auch hier wieder am Status quo fest, versuchen die Veränderungen nur so gut wie möglich zu meistern und hoffen, dass sie schnellstmöglich vorbeigeht.
Ja. Also hier steht es dann nochmal im dritten Abschnitt. Die Umweltzerstörung ist von den sozialen Verhältnissen im Kapitalismus nicht zu trennen. Klar, natürlich, Kapitalismus muss man kritisieren. Man muss eben sehen, dass Kapitalismus eben auch immer auf Ressourcenraub basiert. Jetzt geht's aber weiter. Studien weisen schon lange darauf hin, dass der ökologische Fußabdruck extrem ungleich verteilt ist.
Mhm.
Okay. Das gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen reichen und armen Staaten, sondern auch für Deutschland selbst. Müsste man eigentlich umgekehrt formulieren, das gilt nicht nur für Deutschland selbst, sondern weltweit. Jetzt wird aber das Weltweite als das, was bekannt ist, hingestellt, und aber auch in Deutschland selbst muss sowas tun. Ja, das mag ja richtig sein, aber man muss eben wirklich sehen, dass es hier um die Welt geht und auch um die zukünftigen Generationen. Und das wird zu den Hintergrund gedrückt, weil man jetzt sagt, wir müssen das Klassenproblem in Deutschland erstmal lösen.
Ja, absolut. Und in dem Zusammenhang fand ich das tatsächlich auch faszinierend, dass solche Wörter zu lesen wie zum Beispiel Wohlstandsmodell. Also Wohlstand ist ja nun meines Erachtens tatsächlich eine Vokabel, die sehr aus dem konservativen Milieu kommt.
Ja.
Also dieses Gefühl, einen gewissen Stand erreicht zu haben, ja, Klasse und Stand. Und es geht mir wohl in diesem Stand und ich darf den nicht mehr verlieren. Ja, also auch, das hätte ich mir bei der Linke, bei einer progressiven linken Politik auch anders vorgestellt. Ja? Eher im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit statt individuellem Wohlstand.
Ja.
Das fand ich dann, da gab es für mich dann schon den Punkt, wo ich sage, okay, hier spüre ich dann so ein bisschen den Hauch des Konservativen.
Das ist übrigens auch, hier kommt das jetzt auch mit den physikalischen Grenzen. Also nach dem ökologischen Umbau, wo auch von den Rebound-Effekten die Rede ist, also Fahrzeuge, die Fahrzeugtechnik wird effektiver, aber die Fahrzeuge werden schwerer und so, steht dann, unser Planet hat physikalische Grenzen. Diese Erkenntnis muss sich endlich auch in Wirtschaft und Politik durchsetzen. Ja, bitte. Das ist auch wieder so offensichtlich. Klar, das wissen wir, dass physikalische Grenzen da sind und dass ich das durchsetzen muss, aber dann doch bitte auch bei euch. Also das ist...
Ja. Ich muss mich mal zurechtfinden hier bei dir.
Und dann kommt das mit der sozial-ökologischen Investitionsoffensive, also wieder sozial-ökologisch. Und da endet der erste Abschnitt dann, ohne Klimagerechtigkeit gibt es jetzt und in Zukunft keine soziale Gerechtigkeit, denn die Klimakrise trifft die zuerst, die sozial schlecht gestellt sind.
Also wird quasi die Klimakrise gegen die soziale Krise irgendwie nicht ausgespielt, aber gegenübergestellt, oder? Also ihr Verhältnis wird diskutiert. Ja. Und in dem Fall, wo ich ein Verhältnis von einem zum anderen diskutiere, wird schon deutlich, dass es eben nicht mehr dasselbe ist. Und das ist, ja, nochmal, um das nochmal zu sagen, quasi komplett das Gegenteil von dem, was eigentlich Klimagerechtigkeit
ist. Naja, vor allen Dingen wird auch die Klimakrise ein bisschen kleingeredet, denn es sieht ja so aus, wir müssen nur soziale Gerechtigkeit schaffen, dann ist es nicht so schlimm. Hm?
Ja, absolut. Ich wollte in dem Punkt noch vorher nochmal,
ja, bitte,
und zwar, auch hier, ich komme immer wieder aus der Position der Ökonomie und der Verteilung der Wertschöpfung und finde hier quasi auch solche Wörter wie, also nochmal Wohlstandsmodell, Produktionsmodell für nachhaltige Lebensweisen, Industrie, ja, auch hier, die Linke, gibt sich einen starken Fokus auf industrielle Produktion in Deutschland.
Das kommt aber später nochmal richtig deutlich.
Ja.
Ja. Also hier kann man ja noch sagen, ja, der Wohlstand der Industrieländer ist untrennbar, da kommt das mit der Ausbeutung des globalen Südens verbunden, ist untrennbar mit der Ausbeutung des globalen Südens verbunden. Ja, na, dann müsste man ja sagen, okay, weg mit der Industrie, aber später soll ja die Industrie dann noch ausgebaut werden. Ne? Im Osten vor allen Dingen. Das werden wir dann noch sehen.
Ja, genau. Der Osten findet natürlich viel statt, aber ich glaube, das ist ein bisschen die Handreichung für die ältere Wählerschaft, ne? Die meines Erachtens, zumindest nach meinem Dafürhalten, auch schon ein bisschen abgewandert ist in andere Richtungen, über die wir noch sprechen wollen.
Ja.
Okay.
Ja.
Bei der erneuerbaren Energiewende, ja, also wir haben ja die sozial-ökologische Investitions- und Zukunftsprogramm und da steht bei mir, und da bin ich dann auch schon, gibt es ja so eine Art Zusammenfassung, was alles passieren soll, ne? Und da steht bei der erneuerbaren Energiewende, dass die Linke auch die Kleinbetreiber und Kommunen enablen will, um Energie zu fördern, um Energie quasi verfügbar zu machen. Was mir hier natürlich aufgefallen ist, was dann nicht erwähnt ist, ja, die Individualisierung der Energieerzeugung. Also den Schritt gehen sie dann nicht, dass sie dann sagen, dass einzelne Menschen Strom erzeugen können, ja, wirklich dezentrale Stromerzeugung. Es gibt zwar auch Aspekte des Mieterstroms, aber der kompletten dezentralen Vernetzung, das ist ein Schritt, der ihnen also ohne übergeordnete Struktur, ja. Das ist ein Schritt, der Ihnen quasi nicht in den Sinn kommt, sondern es muss schon noch irgendwo an irgendeiner Stelle zentral und gemeinschaftlich organisiert sein. Mhm. Ja, da ist auch wieder so ein bisschen das durchkommt, was vorher schon.
Ja, genau. Das Produktionsmittel im gesellschaftlichen Eigentum, ja, das ist sozusagen ideologische Grundlage der Linken. Übrigens im Abschnitt davor, Neustart im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Also doch Wohnungsbau.
Stimmt.
250.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr sollen gebaut werden, mindestens.
Ja, wo, im hinteren Kapitel steht natürlich, dass sie sich dann auch mit Deutsche Wohnen enteignen, ne, zusammentun, mhm, und dass sie quasi die großen Spekulanten und Miethaie quasi bekämpfen wollen, ja, auch wieder im Sinne von wir gegen die. Hattest du ja auch schon quasi formuliert, dass das nicht alle immer auf der richtigen Seite trifft. Aber ja, bauen ist auf jeden Fall, bleibt ein zentraler Punkt. So auch wie, was wir wahrscheinlich später noch im Bereich Mobilität sehen werden, dass zwar autofreie Innenstädte gefordert werden, mhm, aber es keine konsequenten Abbau des motorisierten Individualverkehrs gibt. Es, mhm, wird an einigen Stellen erwähnt, ja, dass wir ein bisschen weniger Auto fahren müssen, aber zeitgleich müssen auch wieder Ladesäulen ausgebaut werden und das kommt jetzt später im, im Bereich Mobilität.
Ja, ja, da kommt hier, wird ja schon vorweggenommen hier.
Genau.
Als 365 € Jahresticket und schrittweise soll das dann ganz kostenlos werden. Also soll umlagefinanziert, kostenlos umlagefinanziert werden. Das ist wohl gemeint. Und dann kommt so eine Stielblüte, also hab ich das gar nicht verstanden. Da steht, wir brauchen weniger Autos und Modelle mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck. Da habe ich gedacht, wieso weniger Autos und Modelle? Wieso weniger Modelle mit einem geringen ökologischen Fußabdruck? Aber es soll natürlich heißen, wir brauchen weniger Autos und wir brauchen Modelle mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck.
Das heißt, es
sollen weniger Modelle mit einem geringeren Fußabdruck. Also das weniger hat den Skopus nur auf Autos und nicht auf das, was danach kommt, was, aber dann hätte man dann einen Gedankenstrich einbauen müssen, ja, weil man es sonst so missverstehen
aus wird. Ökonomischer Sicht, also ich meine, wenn man jetzt den Verbrennungsmotor durch den Elektromotor ersetzt, fallen natürlich weniger Materialien an. Darüber hinaus, ob die jetzt umweltschonender sind oder neutraler, das wollen wir hier nicht diskutieren, aber dass sich die Linke quasi zu Ingenieuren quasi aufschwingt und sagt, wir müssen dafür sorgen, dass unser Individualverkehr quasi einen geringeren Fußabdruck hat, das ist, lässt sich irgendwie schwer, also ist sonderbar, dass das hier stattfindet, oder? Also das zeichnet die Linke eigentlich nicht aus, dass sie in der Lage sind, solche Wertschöpfungsketten quasi effektiv zu optimieren. Ja. Und gerade dann nicht, wenn sie eigentlich Konzerne, große Konzerne an die Kette legen will und deren Freiheiten beschränken will, was jetzt auch die Warenbeschaffung und die Mitbestimmung angeht. Ja.
Ja, und jetzt kommen sie einfach von ihrem Vollbeschäftigungsideologie nicht runter. Mhm. Ja, anstatt dass man sagt, es muss insgesamt vielleicht weniger gearbeitet werden, also nicht nur einfach weniger Stunden, das wollen sie ja, sondern überhaupt weniger. Und wir brauchen da vielleicht so Modelle wie ein Grundeinkommen oder sowas. Heißt das jetzt plötzlich Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze? Also eigentlich brauchen wir keinen Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze. Im Gegenteil, die müssen unter Umständen weg. Es steht natürlich dann hier, dass der sozial-ökologische Umbau damit vorangetrieben werden soll.
Ja, ich habe das Gefühl, das fischt ganz eindeutig in die eine Richtung, dass die Menschen, die noch lange am Fließband gearbeitet haben, quasi ihre Perspektive jetzt davon schwimmen sehen und die quasi über diesen Fonds aufgefangen werden sollen. Also implizit steckt da für mich schon drin, Deutschland, Automobilindustrie, ist auf Dauer nicht mehr die Liebesbeziehung, die es über Jahrzehnte lang war. Wir müssen das irgendwie so gestalten, dass wir die Menschen in der Form von Transformation da rausbekommen und in andere Bereiche umsiedeln. Und deswegen gibt es halt diesen Transformationsfonds.
Genau. Aber Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien, die sollen kommen. Ja, absolut. Ich habe ja nichts gegen die Einkommensgarantie, aber die Arbeitsplatzgarantie, weiß ich nicht.
Ja, was ich in dem Zusammenhang zum ersten Mal gelesen habe bei der Linken, war dann die Beschäftigung oder die Nennung von guter und sinnvoller Arbeit. Ja, es wird hier nicht weiter erläutert, es wird nicht erläutert, was Sinnarbeit oder sinnvolle Arbeit ist, sondern es bleibt immer so bei Worthülsen, auch wenn jetzt so Gemeinwohlstandard und kann man extrem viel mit rein interpretieren. Aber hier gibt es so eine Art von ersten Umdenken meines Erachtens, dass nicht alle Arbeit immer nur für die Produktivität geschaffen ist, weil Sinnarbeit ist nicht zwangsläufig immer mit Produktionsoutput versehen, was tatsächlich eine komplette Neustrukturierung für die Linke auch sein muss. Ja. Mhm. Also nicht immer effektiv arbeiten, sondern auch mal etwas nachgehen, was nur sinnhaft sein kann. Das fand ich insofern schon mal gut. Mhm. Aber fand es natürlich ein bisschen schade, dass es nicht weiter ausdifferenziert wurde.
Mhm. Ja, man weiß nicht, was darunter verstanden wird. Das wird ja hier gegenübergestellt. Schlecht bezahlte Mac-Jobs und so. Also diese sinnvolle Arbeit ist möglicherweise nicht Arbeit in einem, sagen wir mal jetzt, Dienstleistungsverhältnis, sondern es geht wohl eher darum, dann doch wieder Industriearbeit zu haben.
Ja, absolut. Also das kommt dann ja tatsächlich auch im nächsten Kapitel bei mir, Industriearbeitsplätze mit Zukunft schaffen. Ne?
Ja, ja.
Und genau. Da ist genau dasselbe, oder ist genau das, was du sagst, der kritische Punkt, denn die Zukunft bedeutet Dematerialisierung. Mhm. Das heißt, wir müssen weg davon, physikalische Produkte mit großen Fußabdrücken oder ökologischen Fußabdrücken zu produzieren, sondern es geht darum, dass Dienste und Serviceleistungen, alles das, was Menschen quasi konsumieren, wenn sie denn noch konsumieren müssen. Ja. Übrigens zum Thema Konsum fehlt mir auch extrem viel in diesem Programm, schon mal vorweggenommen. Dass das, was noch produziert wird, möglichst digital stattfindet, um quasi diese langen Produktionsketten zu vermeiden. Und da steht dann tatsächlich hier, und das ist auch das, was du gesagt hast, dürfen keine Arbeitsplätze verlagert werden, bevor nicht neue, gleichwertige Arbeit geschaffen wurde. Mhm. Wenn ich das verbinde mit, dass Menschen betriebliche Demokratie leben sollen, was grundsätzlich keine schlechte Idee ist, ja, aber wenn ich das konsequent verbinde, dann bedeutet das, ich verhindere Klimaschutz, weil alle Menschen wissen, dass ein demokratischer Prozess auch ein langwieriger Prozess ist und wir müssen schnell agieren, wir müssen diese Industriearbeitsplätze schnell transformieren, wir müssen da schnell was anderes draus machen, was viel weniger CO2 verursacht. Und wenn wir jetzt quasi erst lange darauf warten müssen, bis für all diese Arbeitsplätze von den Unternehmen selbst, ja, Alternativen angeboten werden, dann dauert es noch ewig. Dann ist es nicht realistisch, dass wir hier in der Kürze der Zeit zu sichtbaren Ergebnissen kommen.
Insbesondere mit dem Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze, der jetzt schon wieder kommt.
Ne? Absolut.
Also das ist
der Rettungsschirm, ja.
Nee, die müssen halt weg von den Industriearbeitsplätzen, grundsätzlich, denke ich. Ja.
Tja, und eigentlich ist das auch wie eine Form von falscher Tatsache oder falscher Fokussetzung. Ne? Wir haben ja schon festgestellt, dass Deutschland eigentlich längst ein Dienstleistungsland ist und dass die Industriejobs ja eigentlich sowieso nur an einigen hoch subventionierten Stellen und an einigen, da wo noch spezielles Know-how verfügbar ist, erhalten geblieben sind.
Ja. Dann gibt es den Transformationsfonds über 20 Milliarden Euro. Ja, und da geht es um den Umbau, insbesondere in der Autozulieferindustrie. Ja, ich weiß es nicht, Autozulieferindustrie, klar, ne, da braucht man jetzt keine Einspritzventile mehr. Und jetzt, was machen die Leute, die Einspritzventile hergestellt haben? Ja, die sollen dann möglicherweise irgendwelche Batterien vielleicht herstellen, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also,
ja, absolut. Also hier wird quasi auch das Auto eher manifestiert, ja, oder das Auto eher einzementiert in die Zukunft dieser Gesellschaft.
Ja.
Ne? Ich fand beim letzten Punkt dieser Aufzeichnung des Rettungsschirms, dieser Auflistung des Rettungsschirms sehr spannend, dass wir wollen ein sozial wie klimagerecht ausgerichtetes Lieferkettengesetz. Dieses muss die CO2-Bilanz in der gesamten Wertschöpfungskette einbeziehen. Das hört sich erstmal unspektakulär an, also wie eine vernünftige Forderung, hat mich aber trotzdem stutzig gemacht. Und
das ist übrigens rausgefallen.
Das ist tatsächlich rausgefallen.
In der letzten Version, da steht nur, wir wollen ein sozial wie ein klimagerecht ausgerichtetes Lieferkettengesetz.
Okay.
Und dann kommt das Gesetz, muss das Pariser Abkommen sowie eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Unternehmen verankern.
dann macht es tatsächlich Sinn, dass das rausgefallen ist, weil das ist quasi das Commitment, dass CO2, und da sträubt sich ja die Linke, in irgendeiner Form, also Klimaschutz oder Klimazerstörung darf nicht käuflich sein, heißt es ja. Wir wollen diesen CO2-Preis, diesen CO2-Emissionshandel, der führt nicht zum Ziel. Wenn man aber jetzt globale Lieferketten hat, dann gibt es außer dem Preis wenig Möglichkeiten, diese Warenkette, diese Lieferkette quasi adäquat zu beschreiben, weil eben der Einblick fehlt oder dieses Reporting zu kompliziert machen könnte. Mhm. Aber dann ist es nicht ohne Grund rausgefallen. Ich hätte mir mit Absicht drunter geschrieben.
Es kommt aber dann noch ein Abschnitt. Vielleicht fehlt der dann bei mir. Wir setzen uns für einen europäischen CO2-Grenzausgleichsmechanismus ein, der den Import CO2-intensiver Produkte bepreist. So verhindern wir, dass die Dekarbonisierung der Industrie in Deutschland und der Europäischen Union zu Lasten der hiesigen Beschäftigten geht und zur Verlagerung von CO2-intensiver Produktion in Drittstaaten führt.
Das habe ich tatsächlich nicht gelesen, finde es aber umso spannender, weil das ja quasi wie eine Form von Importzöllen wirkt, ne?
Ja, klar. Ja. Naja, sicher, die Antiglobalisierung ist in der DNA der Linken. Also die wollen im Grunde Protektionismus. Das ist das Interessante. Nach der Lektüre dieses Programms, ja, habe ich wirklich den Eindruck gewonnen, dass das doch eine sehr national bezogene Partei ist. Ne? Und hier sieht man es ja auch. Also praktisch die Grenzen zu. Ne? Zölle, ja. Das ist dieser Grenzausgleichsmechanismus, das klingt zwar gut, aber das ist natürlich irgendwie sowas wie Zoll. Und vor allen Dingen, ja, es soll nicht zulasten der hiesigen Beschäftigten gehen. Also irgendwann muss doch mal ankommen, dass bestimmte Dinge eben nicht mehr gehen, wegen der physikalischen Grenzen, und dass wir alle, und zwar wirklich alle, sozusagen auch einen Nachteil haben müssen. Und wenn der Nachteil halt untragbar wird, dann müssen eben soziale Maßnahmen ergriffen werden. Aber nicht jetzt hier schon die Politik, die Klimapolitik ausbremsen, weil es nicht zulasten hiesiger Beschäftigter gehen darf. Das ist doch der falsche Weg. Ne?
Ja.
Also, ja.
Spannend fand ich in dem Kapitel, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe nichts gefunden zum Thema Postwachstum, Postkonsum, nichts zum Thema Innovation. Also nicht, dass ich mir das wünschen würde, aber ich hätte natürlich schon überlegt, wie geht eine Gesellschaft mit neuen Ideen um? Wie sorgt sie dafür, dass es trotzdem noch eine Art von Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen gibt? Ne? Wie wird sowas? Und auch Wettbewerb wird ausgespart. Der Markt ist prinzipiell ja schlecht. Ja? Der Markt muss reguliert werden. Und es gibt keine positive Form von Wettbewerb, was ich sehr einseitig finde. Genau, und die endlichen Ressourcen, die da auch viel zu wenig berücksichtigt sind.
Naja, bei der Dezentralisierung der Energie sehen wir es ja. Die Energiewirtschaft soll durch Stadtwerke organisiert werden, die in den Kommunen dezentral demokratisch gestaltet werden. Ja, aber wieder Stadtwerke. Also es geht nicht, dass der Einzelne seinen Beitrag leistet. Ne? Das ist nicht vorgesehen. Das wundert mich, obwohl das eigentlich sinnvoll ist. Dass jeder da irgendwie.
Also ich glaube, und das ist vielleicht so der Punkt für mich, um festzustellen, dass effektiver Klimaschutz ist kein linker Klimaschutz, sondern es ist ein Klimaschutz, der alle Parteien angeht. Und ich glaube, hier wird das super deutlich, weil es bestimmte Ideen gibt, wie Klimaschutz realisiert werden kann. Wenn wir die Frage diskutieren, was Klimagerechtigkeit für die Linke ist, und das ist ein fundamentaler Unterschied ist in dem Protektionismus, in diesem nationalstaatlichen Denken, das du angesprochen hast, dann ist das nicht dieses weltumspannende globale Verständnis der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wird auch eindeutig klar, warum viele Leute sich nicht vereinnahmen wollen, weil Klimaschutz ist kein linkes Thema. Selbst wenn sie versuchen, das in irgendeiner Form für sich zu vereinnahmen, aber rein theoretisch gibt es da so viele unterschiedliche Ansätze, und die hier sind tatsächlich, kommen mir sehr altbacken vor, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber dieses, ich habe immer diese Befürchtung, dieses dass eine Person weiß, was richtig und falsch ist. Ja, mhm. Im klassischen Sozialismus, da wird quasi von oben herab gesagt, so muss es lang gehen. Und wir binden euch zwar ein, aber zum Schluss kommt dieses Entscheidungsgremium, legt für alle fest. Mhm. Ja, und das ist für mich fundamental falsch, weil die Klimakatastrophe kann nur bottom-up, also von ganz kleinen Strukturen, die völlig dezentral und völlig autonom mit derselben Vision agieren und mit ganz vielen unterschiedlichen Wegen, das zu erreichen, um dahin zu kommen. Mhm. Ja, nur so kann das funktionieren und nicht um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier neue Modelle geschaffen und wir machen so ein bisschen Mitbestimmung, aber rein theoretisch gibt es trotzdem noch eine Top-Down-Bewertung, was zu tun ist.
Ja, ja. Jetzt kommt hier gerechte Mobilität, da haben wir wieder die Sache mit der Gerechtigkeit, was immer damit gemeint ist. Ökologisch und bezahlbar für alle steht dann dahinter, mit guten Arbeitsplätzen. Wobei ich mich frage, wieso, was hat es mit den guten
ich sag dir, was damit gemeint ist.
Und guten zwar, Arbeitsplätzen auf sich,
wenn es um Radverkehr geht. Genau die Diskussion, die wir vor gar nicht allzu langer Zeit hatten, als es darum ging, dass sich der Benzinpreis erhöhen muss. Und die Linke mit ihrem Verständnis für soziale Gerechtigkeit dagegen argumentierte, dass Klimaschutz darf nicht auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit gehen, bedeutet, wir dürfen den Benzinpreis nicht erhöhen. Und das ist die gerechte Mobilität, weil die Leute müssen ja trotzdem weiter zur Arbeit kommen. Die Leute müssen ja im Sinne dieses Programms, im Sinne des Selbstverständnisses der Linken, trotzdem weiter damit das System aufrechterhalten. Ja, also muss bitte jemand anders die erhöhten Kosten für Benzin tragen. Das ist für mich ist war eine erhellend quasi, als die Diskussion stattfand, weil für die meisten oder für viele Menschen hieß es plötzlich, warum sagt die Linke jetzt plötzlich, das ist nicht okay, wenn wir den Benzinpreis erhöhen, wir müssen doch alle was fürs Klima machen. Aber da stellte sich dann wirklich heraus, eklatant, dass soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit zwei unterschiedliche Dinge bei den Linken sind. Und Klimagerechtigkeit nur dann stattfindet, und jetzt sage ich es zum letzten Mal, dass die kleinen Menschen das nicht alleine tragen dürfen. Ja.
Ich weiß jetzt, was es bedeutet mit den guten Arbeitsplätzen. Das bezieht sich, da gibt es einen kleinen Absatz, wo man sich gegen Uber und Co. statt Profite für Uber und Co. wollen wir neue Mobilitätsangebote. Ausschließlich unter öffentlicher, zum Beispiel kommunaler Hoheit. Als Teil des Nahverkehrs in enger Abstimmung und Kooperation mit den Taxibetrieben. Alle Angebote sollen in einer öffentlichen Plattform zu buchen sein. Also darum geht's. Und die Arbeitsbedingungen der 200.000 Beschäftigten in Fahrdiensten. Ja. Okay, das ist das gemeint mit den Arbeitsplätzen, das bezieht sich offenbar darauf. Ansonsten, wie gesagt,
bin mal gespannt,
sie wollen,
wie die Linke auf Autonomous Driving Level 5 reagiert. Also, ob es jetzt in 2 Jahren kommt oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren, aber es kommt.
Ja, davon steht hier
nichts. Das steht hier nicht. Also, da wird auch nur wieder Status Quo diskutiert, ne? Eine spannende Sache, der zweite Punkt hier bei mir. Wir treten für kommunale, demokratisch kontrollierte Nahverkehrsunternehmen ein, ne? Hat ja in Berlin schon mal nicht geklappt.
Ja.
Ja? Also wie Anspruch und Wirklichkeit, glaube ich, sind auch zweischneidige Schwerter. Mhm. Und sicherlich haben sie sich dafür eingesetzt, aber leider war dann irgendwie dann doch ein anderes Interesse größer. Und dann ist natürlich die Frage, wie eine Partei, die auch jetzt im September mit zwischen 5% und 10% wahrscheinlich einfährt, wie viel Einfluss die mit solchen Forderungen quasi haben kann. Ne?
Ja, hier wird auch festgestellt, dass viele Leute wegen der Luftverschmutzung sterben, 80.000.
Das fand ich immerhin bemerkenswert.
Ja, aber dann, ich meine, das ist eben auf Feinstaubabrieb von Reifen und so, das wird halt nicht so richtig erwähnt. Das soll ja irgendwie doch weitergehen mit den Verkehrsmitteln.
Genau.
Wie bisher, also das ist nicht so richtig deutlich. Also es soll offenbar weniger Autoverkehr geben.
Richtig, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Linke setzt sich für eine weitgehend autofreie Innenstädte ein. Ne? Aber so richtig, wie das stattfinden soll, also wie man es schaffen soll, dass die Autos aus dem Stadtzentrum verdrängt werden sollen, im Hinblick auf Alternativangebote, im Hinblick auf kurze Wege, im Hinblick auf mehr Rad- und mehr Fußverkehr, die so einen richtigen Plan oder vielleicht Ausbaustufen oder vielleicht etwas, woran sie sich messen lassen können, existiert hier nicht.
Sie machen einen Vorschlag. Sie machen einen Vorschlag, der aber Mobilität belohnt, nämlich das gerechte Mobilitätsgeld, das die Pendlerpauschale ersetzen soll. Und da habe ich mich jetzt weiter informiert, weil ich denke, was soll das denn jetzt hier? Ist Mobilitätsgeld nur ein neues Wort für Pendlerpauschale? Und dann habe ich mich halt informiert, ein bisschen im Internet recherchiert. Und dieses Mobilitätsgeld, das ist wohl eine Idee der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie.
Wow.
Die nun vielleicht nicht so hervorsticht, wenn es um Energieersparung und Klima geht. Also ich will denen jetzt nichts unterstellen, da sind vielleicht auch Klimaaktivisten dabei. Aber da kommt die Idee her und die Idee besteht eben darin, der Pendlerpauschale ist halt so, dass das Werbungskosten sind. Das heißt, also ich brauche, um zu meinem Arbeitsplatz zu fahren, also zur Sicherung meines Arbeitslohns, habe ich Ausgaben. Das sind die sogenannten Werbungskosten. Und die Fahrt zum Arbeitsplatz kostet Geld. Das geht sozusagen von meinen Einnahmen ab. Das heißt, ich kann das hinterher von meinem Einkommen abziehen. Das sind die Werbungskosten. Und ich versteuere nur das, was übrig bleibt. Ist natürlich gut für Leute, die viel Steuern zahlen, weil dann die Werbungskosten natürlich auch geeignet sind, den Prozentsatz der Steuern, die ich zahlen muss, noch zu senken. Bei Leuten, die wenig Steuern zahlen, ist der Effekt gering, ne? Weil die da möglicherweise ihren Prozentsatz nicht erreichen, beziehungsweise weil sie sowieso schon durch Pauschalen weniger Steuern zahlen. Also wie gesagt, da fällt das nicht so stark ins Gewicht wie bei denen, die viel Steuern zahlen und damit eben auch mehr Einkommen haben. Also es ist die Pendlerpauschale begünstigt Leute mit hohem Einkommen gegenüber Leuten mit weniger Einkommen. Und das wollen sie halt ändern. Sie wollen jetzt einfach einen Preis berechnen für die gefahrenen Kilometer. Also in dem Vorschlag dieser Gewerkschaft steht irgendwie 10 Cent pro Kilometer. Und das soll direkt vom Steueraufkommen abgezogen werden. Und das ist eben das sogenannte sozialgerechte Mobilitätsgeld. Das heißt also, auch wer wenig Steuern zahlt, bekommt diesen Abzug, genauso wie jemand, der viel Steuern zahlt. Und das ist dann eben gerechter. Aber es wird natürlich damit wieder eigentlich klimaschädliches Verhalten subventioniert. Denn es geht hier darum, dass die Leute entschädigt werden für den Weg zum Arbeitsplatz. Und eigentlich muss man darauf hinwirken, dass die Leute da wohnen, wo sie arbeiten, damit dieser Verkehr nicht stattfindet. Klar, das ist manchmal nicht möglich, aber dann kann man ja auch Entlastungen dadurch bringen, dass die Leute zu Hause bleiben, dass sie zum Beispiel Homeoffice machen. Das wird ja nicht belohnt, sondern das Fahren zur Arbeit wird belohnt. Und das ist doch gerade jetzt im Zeitalter des Homeoffice der total falsche Ansatz, dieses Mobilitätsgeld.
Ja, ich glaube,
es muss ein Immobilitätsgeld geben.
Ich glaube, dass die Linke damit ganz andere Zielgruppen im Hinterkopf hatte. Ne? Also Leute, die quasi auf ihr Auto angewiesen sind, Pflegekräfte, Handwerker, aber die haben keine Pendlerpauschale, sondern da muss ja das Unternehmen quasi die Mobilität sicherstellen. Aber was ich natürlich vielleicht zu dem Aspekt der Pendlerpauschale, ja, dass die absolut ein veraltetes Konzept ist, für quasi Menschen in Arbeit zu bringen oder quasi denen das zu ermöglichen. Tatsächlich ist es, wenn man sich das vernünftig betrachtet, eigentlich nur eine Externalisierung von Arbeit. Ja? Mhm. Also wenn ich als Firma möchte, dass ne Mensch zu mir zur Arbeit kommt, so wie du sagst, anstatt Homeoffice zu machen, dann muss ich doch für seine Mobilität aufkommen.
Ja,
die Firma muss das machen, nicht der Staat. Ja, also die Externalisierung, dass die Firma sagt, kriegst doch eine Pendlerpauschale, ich bist doch alles abgegolten, ist doch alles fair hier, ist nicht unser Wirkungsbereich. Das zeigt doch eigentlich nur, dass die Politik auch in diesem Fall weiterhin Politik für die Wirtschaft macht, ja, also Entscheidung für die Wirtschaftlichkeit trifft und nicht den Menschen im Mittelpunkt hat.
Ja.
Fundamental Unterschied.
Ja, also das ist wirklich auch ein Punkt, wo ich mir denke, meine Güte, das darf doch so nicht sein. Also das ist doch, da sieht man doch, wie falsch das ist sofort. Und das steht hier drin. Also ja, das ist eingespeist worden, offenbar durch die Gewerkschaftsaktivisten. Und das ist hier einfach drin. Also ja, also ärgert mich schon sehr. Ja.
Ja, ich bin mal gespannt, wann die erste, es gibt ja keine etablierte Partei, die der Abschaffung der Pendlerpauschale führt. Ne? Das haben die ja noch nicht verstanden, dass das quasi zu klimaschädlicher Mobilität, klimaschädlicher Arbeit führt. Mhm. Das ist noch ein Lernprozess, der da
kommt. Ja, das machen die nicht, weil ihre Wähler von der Pendlerpauschale profitieren zum größten Teil. Und es geht schon in der Demokratie, es ist ein bisschen ein Problem in der Demokratie, schon darum, auch die Interessen der Wähler voranzustellen. Und das ist natürlich dann ein Problem mit dem Klimaschutz.
Das geht natürlich. Also wenn wir den Status quo aufrechterhalten wollen, dann soll natürlich sich am besten nichts verändern, ne? Oder zumindest die Grundstruktur nicht verändern. Mhm. Aber die Aufgabe der Politik ist ja quasi diese zwei Interessen oder diesen Dreiklang von Interessen zugunsten langfristiger Überlebensmodelle ja in Einklang zu bringen. Was nützt es denn, ja, das hier in Berlin die Diskussion Parkplatz, wenn wir in 20 Jahren kein Schwarzholz mehr essen können, weil die Klimakrise verhindert, dass die richtigen Roggen- und Weizensorten hier noch wachsen.
Ja.
Ja? Mhm. Also was habe ich denn davon, dass jetzt eine Mobilitätsumlage diskutiert wird, wenn unsere Lebensgrundlagen auf dem Spiel stehen?
Ja. Ja. Mhm.
Da bin ich ganz, das verstehe ich nicht. Eine Sache, die ich im nächsten Kapitel sehr spannend fand, ne? Wir hatten ja über Auto und Autoindustrie schon sehr stark gesprochen und eigentlich, dass die Linke eigentlich gar nichts gegen die Autos hat. Ausstieg aus dem Verbrenner bis 2030 war natürlich zum Zeitpunkt der Diskussion wahrscheinlich spektakulär, weil ja sich die deutsche Regierung nicht committed hat. Jetzt aber spätestens seit die Europäische Union 2035 insgesamt ausgerufen hat für die komplette Europäische Union, ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr, also wird es schon viel früher passieren. Ja, die Innovationszyklen hier werden den Verbrennermotor weit vor 2030, glaube ich, schon unattraktiv machen. Es verfällt ja jetzt schon der Preis. Ja.
Ja.
Aber der zweite Aspekt, den fand ich noch spannend, E-Mobilität darf nicht zu einer Rückkehr der Atomkraft führen. Also Atomkraft hätte ich mir jetzt vielleicht bei Energie oder ja quasi bei zukünftiger Energie vorgestellt, aber dass das hier auftaucht, das Argument, dass wir Atomkraft brauchen, um unsere individuellen Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen, fand ich dann doch schon ein bisschen seltsam, um es mindestens zu sagen.
Ja. Ja, und die erneuerbaren Energien sollen in öffentlichem genossenschaftlichem Eigentum hergestellt werden. Also auch wieder nicht, dass jeder was.
Genau, nicht individuell, sondern öffentlich und genossenschaftlich. Absolut. Ja. Das ist schön. Ja. Nochmal, da muss ja jemand geben, der die Kontrolle drüber hat.
Mhm. Ja. Ja, dann soll der Flugverkehr reduziert werden. Da steht dann nochmal, was wir öfter schon gelesen haben in diesem Programm, dass die Bundesregierung 20 Milliarden in die Lufthansa gesteckt hat, ohne Garantien für die Beschäftigten. Okay. Ja. Aber
ich glaube, das ist der framende Satz für den nächsten Punkt, dass wir quasi den Mobilitätskonzern Deutsche Bahn Lufthansa
gestalten. Das wollen sie irgendwie zusammenführen. Ja, also in eine bundeseigene Gesellschaft, Lufthansa und Bahn. Finde ich jetzt auch nicht so überzeugend. Also
ja, es ist ja sehr seltsam, ja, weil es ja zwei unterschiedliche Wirtschaftsakteure sind mit unterschiedlichen Buchhaltungspunkten, sage ich mal, oder Punkten, an denen gedreht werden muss. Es ist zwar eine interessante Idee, die Mobilität quasi auf öffentliche Füße insgesamt zu stellen, auch die weitergehende Mobilität im Sinne von Bahn- und Flugverkehr, aber ob jetzt quasi eine neue Schaffung eines zentralistischen Organs, ja, hier sind wir wieder, quasi was extrem viel Macht in sich trägt und wo, wenn wenige Personen entscheiden, in welche Richtung es geht, dann lässt sich da auch nicht keine Innovation herstellen, dann lässt sich keine Form von unterschiedlichen Wegen, wie man bestimmte Dinge realisieren kann. Also hier ist für mich ein klarer Beweis, wie die Denkstruktur, die auch früher schon herrschte. Ja, also wir brauchen schon das in einer Hand, das muss aus einer Hand kommen, damit es schön organisiert ist und damit wir diese Effizienzen nutzen können und damit wir schöne Pläne machen können, wie denn die Mobilität zu Schiene und in der Luft quasi gemeinsam gestaltet werden kann.
Ja.
Also für mich absolut eine falsche Richtung. Eine Sache finde ich aber hier spannend aus diesem Kapitel, und zwar wieder die Verwendung von Worten. Und zwar habe ich mal mir die Mühe gemacht und so ein bisschen durchgeblättert und geguckt, wenn immer die Linke etwas gegen die Wirtschaft, ja in Anführungsstrichen, hat, nennt sie diese großen, mächtigen Apparate, nennt sie Konzerne. Konzerne müssen zerschlagen werden, Konzerne müssen ihren Anteil tragen und müssen dabei sein. Wenn sie aber was von den Konzernen möchte, also wenn sie etwas braucht, was sich schlecht rechtlich durchsetzen lässt, weil es auf Mitarbeiter angewiesen ist, sind es plötzlich Betriebe oder auch Unternehmen, was deutlich weniger aggressiv wirkt in der Wortwahl, als wenn ich das ein Konzern, ja, ein Konzern ist immer groß, undurchsichtig und unregierbar und unsteuerbar.
Ja.
Und noch eine zweite Sache auch hier, die Frage mit dem sanften Wandel, den der zumindest hier in meiner Version noch steht, einen sanften Wandel von Kurzstreckenflügen zu Hochgeschwindigkeitszügen. Also hier ist dann plötzlich nicht der Wechsel, ja, also die Leute sollen nicht vom Flugzeug auf die Schiene wechseln, sondern sie sollen sich dahin wandeln. Was meinst du, ja, hier gibt es beide Mobilität oder beide Wege und hier gibt es dann quasi den Zwang zum Wechsel aufgrund der geringeren CO2-Ausstöße und da hier wird aber nur ein Wandel verlangt.
Ja, hier kommt auch nochmal ein interessanter, also es sind verschiedene Sachen, also um mal was Positives zu vermerken, dass jetzt hier das Inlandsflugverbot ersetzt wird, wobei ich mich frage, Verbot, wie soll das durchgesetzt werden, durch ein Verbot von Flügen zu Zielorten, die mit dem Zug in bis zu 5 Stunden erreichbar sind und die nicht weiter als 500 Kilometer entfernt sind, ist natürlich ein bisschen schlauer, weil das natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Landesgrenzen zusammenhängt, sondern eben mit der Entfernung. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Verbot schließt sich mir nicht, wie das dann realisiert werden soll. Dann kommt aber was Seltsames. Also mitten in dieser Geschichte über den Flugverkehr steht dann die staatliche Milliardensubvention, von Dieselkraftstoff, hat ja nichts zu tun, Flugbenzin, da steht's, und Biokraftstoff wollen wir abschaffen. Ja, das ist vielleicht eine interessante Idee, diese Milliardensubventionen abzuschaffen, nur das passt hier nicht hin, weil es ja hier vielleicht mehr um die Frage nach der Kerosinsteuer geht, zu der übrigens nichts steht hier. Ja? Also, dass man vielleicht sagt, wir wollen, gut, es steht zwar die staatliche Milliardensubvention für Flugbenzin, aber eigentlich, dass überhaupt mal Flugbenzin besteuert wird, das muss eingeführt werden.
Was ich spannend finde, wie du das jetzt sagst, ist tatsächlich, dass dann nochmal so ein Lerneffekt zwischen Entwurf und finaler Variante dann doch passiert. Ja, und dass dann quasi hier noch ein bisschen ausgeschweift wird in Bezug auf internationale Flugtickets und so weiter. Aber trotzdem, es steht auch hier drin, in dem Entwurf, und auch hier ist der Dieseltreibstoff weiterhin drin. Tja, spannend.
Ja. Gut, dann Güterverkehr verringern, auf die Schiene bringen, dann sollen die Innenstädte beim Lieferverkehr entlastet werden, auch wieder nur, das könnte man noch ein bisschen radikaler angehen.
Ja, absolut.
Und dann kommt das Kapitel Klimagerechtigkeit und Energiewende.
Ja. Vielleicht zur Mobilität insgesamt. Eine Sache, die mir schon bei der SPD aufgefallen ist, bei der SPD noch viel mehr, weil sie viel mehr von Infrastruktur spricht. Ja, die Grünen die Linke spricht gar nicht so viel von Infrastruktur. Also hier geht es gar nicht so darum, Brücken zu erneuern und quasi Schienennetze neu. Es gibt zwar das Nachtschienennetz, was ich sehr, sehr gut finde tatsächlich, aber es heißt jetzt nicht, wir brauchen jetzt großartig neue Schienennetze, um das quasi aufzufangen. Aber auch hier fehlt mir, wenn man jetzt schon nicht über die Ertüchtigung der Infrastruktur spricht, fehlt mir trotzdem irgendwie, dass dieser der Umbau aufgrund von Klimakatastrophen, also der Umbau zu einem resilienten, zu einer resilienten Infrastruktur, die all diese neuen Mobilitätsanforderungen tatsächlich auch erfüllen kann. Mhm. Ja, also wir haben es ja gesehen, Hochwasser beim letzten Mal. Es gibt das viele Hochwasser und plötzlich sind sämtliche Infrastrukturelemente zerstört. Also keine Bahnfahren mehr möglich, es gibt kein Mobilfunknetz, was übrigens auch hier wenig Berücksichtigung findet. Mhm. Und all das muss natürlich klimaresilient quasi ausgestaltet werden. Und das ist im Bereich der Mobilität und Infrastruktur eine zentrale Herausforderung, die uns in den nächsten 5 Jahren erwartet.
Genau.
Ja. Ja, genau, die Bewegung insgesamt wird nicht in Frage gestellt, habe ich mir hier gesagt, sondern es soll halt weiterhin möglichst viel Bewegung in unserem Land geben, möglichst viel Mobilität, was ja eigentlich auch so ein bisschen diesem, ja, der den Anforderungen widerspricht. Okay, Energiewende.
Ja. Energiewende, ja. Um das Klima zu retten, ist ein grundlegender Wandel unserer Gesellschaft notwendig, ja. Ja, das ist auch wieder so ein allgemeiner Platz, ja. Und Gesellschaft, nur die Gesellschaft, naja.
Ich fand den letzten Satz im ersten Abschnitt fand ich so eine Art von Trotz. Und vor allen Dingen, weil der auch so von der Grammatik her, ja, völlig aus dem Rahmen fällt. Mhm. Da wird halt mit einer, obwohl alle wissen, dass das Klima so nicht gerettet werden kann. Da gibt es halt, also es ist nicht ein Nebensatz oder der zweite Teil einer Hauptsatzkonstruktion, sondern es ist, steht allein dort. Und für mich ist das so ein bisschen dieses mit dem Fuß auf dem Boden auf
Stamm. Ja, das ist seltsam in der Formulierung. Ja. Also da kommt wieder sozial-ökologischer Systemwechsel. Und Mensch und Natur sollen nicht ausgebeutet werden. Okay. Dann darf der Geldbeutel nicht entscheiden, ob man sich einen ökologischen Lebensstil leisten kann, als ob das noch die Frage ist. Also die Welt kann sich einen unökologischen Lebensstil nicht leisten und nicht irgendwie, naja, gut. Eine Frage von Arm und Reich. Ja, da haben wir es wieder.
Ja, also sie kommen tatsächlich nicht über dieses, das Schema, was sie gerne, was sie adressieren, über das kommen sie halt nicht hinweg. Ne? Mhm. Da fehlt ihnen dann quasi der Mut zum generellen Umbau. Ja. Es wird das gesamte Geldsystem wird nicht hinterfragt. Man könnte ja vermuten, nachdem Piketty seinen Bestseller veröffentlicht hat und da ganz viele unterschiedliche Theorien mittlerweile herrschen. Ja. Mhm. Heterodoxe Ökonomie zum Beispiel, plurale Ökonomien, ganz viele neue Konzepte, wie man es schaffen kann, quasi von dieser Geldfrage loszukommen. Also immer dieses Arm gegen Reich, dass man, ja, also Modern Money Theory, ich weiß nicht, ob können wir eventuell verlinken, wo es tatsächlich darum geht, dass der Staat nicht pleite gehen kann, sondern für die richtigen Aufgaben die richtige Menge an Geld zur Verfügung stellen kann und damit halt die Inflation nicht steigt, zum Schluss dann ein sehr progressives Steuersystem auch einführt, ja, was quasi an den richtigen Stellen das Geld wieder aus dem System heraussaugt, aber es ist natürlich die Katastrophe wäre, ja, für die Neoklassik, für die neoliberale Grundordnung. Aber dass tatsächlich so alternative Modelle, wie sich so ein sozialgerechter Umbau gestalten lässt, über ein alternatives Finanzsystem, wird auch hier nicht hinterfragt, sondern es geht weiterhin um, wir müssen schon irgendwie dieses Armreich überwinden, aber wir wollen es auch erhalten, sonst wären wir unsere Existenzgrundlage los. Ne? Ja.
Na, irgendwo steht in dem Programm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo auch drinsteht, dass die EZB irgendwas finanzieren soll durch Anleiheverkauf. Also das ist natürlich schon das derzeitige System.
Ja, genau. Also, aber es wird halt tatsächlich arg begrenzt. Mal gucken, ob wir da beim Thema Finanzen noch ein bisschen Zeit haben.
Ja.
Ansonsten fand ich es tatsächlich nur an der Stelle spannend, weil irgendwie diese Kluft irgendwie bearbeitet, aber nicht überwunden werden soll. Ne?
Ja. Ja, dann geht es hier darum, tatsächlich nochmal, hier ist jetzt der Punkt, den die Taz aufgriff. Wir wollen, dass die Bundesrepublik bis 2035 klimaneutral ist. Bis 2030 müssen die Emissionen um mindestens 80% im Vergleich zu 1990 gesenkt sein. Das Ziel muss im Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden. Emissionshandel bietet keinen wirksamen Klimaschutz. Mhm.
Also.
Emissionshandel als Leitinstrument im Klimaschutz, den Emissionshandel als Leitinstrument im Klimaschutz lehnen wir ab.
Das finde ich spannend, also gerade auch, weil das auf europäischer Ebene, also wenn es auch ruckelt, ja, aber dieses Cap-and-Trade-System, was wir ja quasi schon mal diskutiert hatten, relativ am Anfang, glaube ich, bei den Grünen, auch zumindestens, ob es jetzt fair ist, wäre vielleicht zu weit, aber alle Marktteilnehmer nehmen halt unter denselben Bedingungen an diesem CO2-Handel teil. Mhm. Ja, ob sich da einige dann rausreden oder quasi über Schönrechnerei, das ist alles eine Frage, die noch diskutiert werden muss. Aber alle haben über dieses Instrument quasi dieselben Voraussetzungen, ihren CO2-Ansatz zu reduzieren. Mhm. Bei den Linken würde eine Abkehr von diesem Emissionshandel ja bedeuten, dass es andere Regelungen geben muss, wie wir CO2 absenken. Mhm. Also nicht marktgesteuert, also kein CO2-Preis, der natürlich, okay, wenn er jetzt quasi vorgegeben ist von der europäischen Regierung, natürlich auch nicht komplett marktgesteuert ist. Aber wenn die Linke sich komplett davon abkehrt und andere Mechanismen sucht, um CO2 zu reduzieren, dann ist das auch wieder ein Bürokratiemonster. Es muss ja einzelne Menschen geben, es muss ja Räte und Vereinigungen geben, die sagen, wie viel CO2 muss denn jeder Sektor jetzt eigentlich sparen und welchen Sektor können wir, also nehmen wir dann zum Beispiel aus, ja, es gibt gerade im Bereich Mobilität, fiel mir das auf, da wird ja schon formuliert, dass die Linke gerne weiter Busse, Bahnen und Straßenbahnen bauen will, was ja natürlich viel Stahl kostet, was natürlich dann auch viel CO2 wieder verursacht, ja, also quasi eine sehr, oder die Industrie für solche Mobilität, die ist halt immer noch sehr CO2-intensiv.
Ja.
Und das müsste dann ja bürokratisch aus diesem System des Emissionshandels rausgenommen werden. Mhm. Obwohl, wenn sie ihn ganz ablehnen, dann müssen sie ganz neue Wege finden. Aber dann ist es quasi auch wieder so eine Art von undurchdringbaren Regularien.
Es wird nicht die Alternative genannt, wie man es
genau,
soll.
Genau, exakt.
Ja?
Genau.
Ich meine, das mag ja sein, dass der Emissionshandel nicht wirksam ist, aber dann muss man halt was anderes haben, was wirksamer ist. Oh, ja, hier steht dann verbindliche Klimaziele, klare Vorgaben, aber das führt natürlich zu Bürokratie. Das ist schon richtig.
Und vor allen Dingen nehmen sich die Linken damit. Sie sagen natürlich, wenn die Grünen mit dieser CO2-Abgabe.
Fehlt hier ganz.
Genau, die fehlt ja mit Absicht, weil die Linke behauptet ja, dass sich die Grünen damit bei der FDP anbiedern, die hier ein Energiegeld fordern.
Mhm.
Ja. Aber dass sie sich damit der quasi der Möglichkeit des sozialen Ausgleichs über die CO2-Steuer quasi verwehren, weil sie ja nachweislich den Menschen zugutekommt, die eben einen geringen ökologischen Fußabdruck schon haben und trotzdem viel verhältnismäßig ausgezahlt bekommen.
Ja. Ja. Die jungen Linken, die linke Jugend wollte ja 180 Euro hier reinschreiben und das ist abgelehnt worden auf dem Parteitag. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man eben auch wirklich sagt, hier CO2 kostet Geld.
Absolut, das ist eine Frage der Herangehensweise. Also Klimagerechtigkeitsbewegung bottom-up. Das heißt, wenn es kein übergeordnetes staatliches System geben kann, eben weil es nicht flexibel genug ist, weil es eben zu langatmig ist, zu bürokratisch, um solche Sachen halt festzulegen, dann schafft man es eben nur von unten. Das heißt, man schafft eine Art von Framework und in diesem Framework können sich die Menschen unterschiedlich orientieren und dann schafft man diese Bottom-up-Wende. Das ist Klimagerechtigkeitsbewegung.
Ja, genau. Also das ist hier nicht drin. Jetzt kommt das mit der Kohle. Kohleverstromung bis spätestens 2030. Sicherlich ist das besser als 2038, aber ich finde, Bis 2030 noch 9 Jahre lang soll die Kohle verstromt werden und sogar Braunkohle. Ja. Schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleverstromung muss Arbeitsmarkt, Wirtschafts- und Sozialpolitik begleitet werden. Ja, meine Güte, das mit der Braunkohle muss doch sofort Schluss sein. Also kann doch keiner sagen, dass wir noch 9 Jahre lang mit der Braunkohle verpulvern.
Vielleicht lehne ich mich hier weit aus dem Fenster, aber die Braunkohle ist primär ein Rohstoff, der im Osten Deutschlands abgebaut wird. Mhm. Und hier vielleicht der Fokus deswegen, um quasi die ostdeutsche Kohleindustrie ein bisschen abzuholen.
Die Braunkohle soll weiterlaufen, aber bis 2000, aber das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 wird sofort vom Netz genommen, steht hier. Ich bin natürlich auch dafür, dass das Steinkohlekraftwerk wegkommt, aber dann nicht die Braunkohle da jetzt noch ewig. Also eigentlich muss die Braunkohle zuerst, am besten beide. Und das wäre auch der Ausgleich zwischen Ost und West. Wobei ich jetzt auch nicht sehe, dass Datteln 4, außer dass es im Westen ist, jetzt so sehr viel für den Westen steht. Also wie gesagt, Schluss mit diesen Kraftwerken. Man kann die ja sogar umstellen, soweit ich gelesen habe. Mhm. Da kann man auch andere Dinge verbrennen, wenn man denn noch was verbrennen muss.
Ne? Wahlprogramme zum Beispiel.
Ja. Nee, aber die Kohle, also der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, das hat mich wirklich stutzig gemacht. Das wollen wir nicht. Na klar, natürlich, das ist ja wieder die Sache mit dem Sozialen. Das muss abgefedert werden. Man kann jetzt nicht alle Leute, die da in der Braunkohle arbeiten, so viel sind es auch gar nicht, die ortsansässige Bevölkerung, man kann die jetzt nicht alle von heute auf morgen arbeitslos werden lassen. Beziehungsweise wenn man das macht, muss man das abfedern. Da sollen ja auch 40 Milliarden her, das steht hier ja auch. Kann man doch wunderbar abfedern, nur erstmal Schluss machen mit diesem Zeugs da. Ne? Also.
Ja, die Sache mit der Kohle. Aber ich glaube, da entwickelt sich auch ganz schnell noch was, wie noch vor der Bundestagswahl werden wir da wahrscheinlich neue Commitments sehen.
Dann soll in den Braunkohlegebieten Hanf angebaut werden. Das fand ich auch wunderbar. Ja, Hanf ist sicherlich eine gute Sache, kann man viel daraus machen, sehr widerstandsfähiges Material. Ich weiß nur nicht, ob die Hanfpflanzen nicht auch sehr stark den Boden belasten, da kenne ich mich zu wenig aus.
Ja, ich mich leider auch, aber ich finde es das spannend, dass es an der Stelle steht, ja, und nicht bei Landwirtschaft und
Gut, wir stehen an der Seite der Klimabewegung und treten einer Kriminalisierung von KlimaaktivistInnen entgegen. Mhm, steht hier.
Das war die Geschichte des Hampi, ne? Also da, wo quasi die Möglichkeit wird ja
auch nochmal direkt erwähnt.
Dann denn hätte quasi sich mit der Klimagerechtigkeit.
Nee, der dann.
Dannwalder Forst, der Danny.
Der Danny wird erwähnt
später, ja.
Ja. Gut,
ein kurzes Wort zum grünen Wasserstoff habe ich hier noch gefunden. Ne? Ja. Neue Säule der Energiewende, da verschließt man sich tatsächlich nicht. Muss halt auch noch klimapolitisch sinnvoll ist. Allerdings kommt der Artikel hier ganz schön knapp weg oder dieser Abschnitt. Da passiert eben nicht so viel.
Atomausstieg sofort, klar, natürlich. Fracking soll verboten werden, ist auch natürlich sinnvoll.
Ja, also ich sag mal so, also von dem Ausbau der erneuerbaren Energien und von dem, was hier quasi wie der Strommarkt entmachtet werden soll, Energie für alle, ist tatsächlich eine zentrale Forderung und geht auch in die richtige Richtung. Ist wahrscheinlich nicht schnell genug, so wie wir es ja festgestellt haben. Auch hier müsste man noch viel schneller sein. Aber wir wollen ja nicht immer nur negativ sein, sondern also die Linke hat, was das angeht, in diesem Punkt tatsächlich auch schon ein paar Asse im Ärmel, gerade im Vergleich jetzt zu den Konservativen. Ja,
ich hätte noch eine Frage an dich, weil du dich da besser auskennst. Wir setzen uns dafür ein, dass auch die unterirdische Verpressung von CO2, CCS, also Carbon Capture and Storage, verboten wird. Warum will man das eigentlich verbieten? Also ich sehe jetzt, also ich meine, klar, am besten ist natürlich, wenn kein CO2 da ist. Aber wenn das jetzt da ist, dass man es dann verpresst, ist doch besser, als wenn es in der Atmosphäre ist.
Ich müsste natürlich auch nochmal schauen, weil ich habe nicht in diesem Detail des Für und Widers noch nicht so eingearbeitet. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die Befürchtung besteht, so ähnlich wie bei Atommüllendlagern, dass sich die Langfristigkeit dieser Lagerungsstätten halt als nicht sehr nachhaltig ergibt. Ja, also dass es verschiedene Geoereignisse geben könnte, die dafür sorgen, dass dieses gepresste Kohlendioxid quasi mit einer Kettenreaktion quasi wieder aufbricht und dann mit einmal enorme Mengen CO2 freisetzt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine.
Ja, deshalb will man das aber, wenn ich das richtig gelesen habe, auch so dezentral machen, dass wenn da mal so ein Lager bricht, nicht sofort Probleme entstehen. Also hier gibt's ja dann auch noch das mit dem Greenwashing. CCS darf nicht für die Grünfärbung, Greenwashing von Erdgas und Wasserstoff zur Verfügung stehen. Ja klar, also das soll natürlich nicht sein, aber das, wenn es nur um das Grünfärben geht, kann man ja trotzdem hinweisen, wie schlimm.
Ich muss sagen, ich halte es aber trotzdem für ehrenwert, Ehrenwert ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist ein interessanter Ansatz, denn das Ziel von Klimaschutz muss ja sein, kein CO2 zu produzieren, möglichst CO2-neutral zu produzieren. Es darf eben keine Ausflüchte geben, es darf niemanden geben, ja, wie zum Beispiel erst gestern im Guardian der Artikel, dass das aktuell größte CSS-Projekt von Enron in Australien katastrophal gescheitert ist, weil es eben nur 20% der versprochenen Menge Carbon oder an Kohlendioxid eben speichert. Und es darf eben nicht diese Argumentation der Konzerne geben, hey, wir dürfen ja trotzdem noch weiter die Erde raubbauen, wir dürfen ja noch mit diesen Rohstoffen umgehen, weil wir sorgen ja dafür, dass wir nur diesen Teilaspekt einfach wieder rückgängig machen. Der Raubbau an unserer Erde, die Übernutzung von Ressourcen, erschöpft sich ja nicht darin, indem wir diesen kleinen Teilaspekt wieder rückgängig machen, sondern für umfassende Konzepte ist es eben nötig, die Wirtschaft komplett CO2-neutral zu gestalten oder unser Dasein auf diesem Planeten CO2-neutral zu gestalten und nicht Ausflüchte walten zu lassen. Also das finde ich dann konsequent und sage, solange es hier keine Technologie gibt, und das heißt ja nicht, dass nicht dran geforscht werden kann, sollte man diese Technologie nicht schon als die Lösung für die Klimaprobleme
darstellen. Das ist richtig. So, Strompreise selber stärker kontrollieren, Energie für alle bezahlbar machen. Jetzt kommt da habe ich ein neues Wort gelernt, nämlich die Energiearmut.
Energiearmut, die Dunkelflaute.
Ist eben nicht, dass das irgendwie wenig Energie da ist, sondern dass Leute ärmer werden dadurch, dass sie Energie verbrauchen.
Ach ja.
Das ist ein ganz interessantes. Das müsste man eigentlich in Anführungszeichen schreiben, weil das so ohne weiteres nicht verständlich ist. Das wird erst im Satz danach erklärt. Zahlungsschwierigkeiten dürfen nicht dazu führen, dass Menschen im Dunkeln sitzen oder frieren müssen.
Für mich spannend, weil das hier wird so eine Art von Diskrepanz sichtbar. Ja, also hier geht es wieder um Zahlungsschwierigkeiten, den kleinen Mann, die kleine Frau nicht mit extrem teuren Energiekosten quasi überfrachten. Das heißt, sozial abfedern und quasi gegen die großen Konzerne. Aber dann den Schritt zu sagen und sagen, Leute, packt euch doch eure Solaranlagen selber aufs Dach. Schafft euch doch euren Batteriespeicher vors Haus. Genau. Schaut euch, dass ihr eine Wärmepumpe einbaut. Guckt, ob in eurem Gebiet Geothermie ein Thema ist oder versucht euch durch Nahwärme oder an andere Fernwärmenetze anzuschließen, die wir euch im Übrigen, und das ist ja der Vorteil des Donuts, ja, also soziale Gerechtigkeit, quasi auch zur Verfügung stellen als Grundlage, also eures Daseins. Ja. Das ist eine Daseinsgrundlage, die das kann gar nicht passieren, dass Menschen plötzlich im Dunkeln alleine sitzen. Ne?
Ja.
Und so weit gehen sie dann hier allerdings nicht.
Es wird noch schlimmer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch drin steht. Für den durchschnittlichen Verbrauch von elektrischem Strom, Wasser und Heizenergie wollen wir preisgünstige Sockeltarife schaffen. Unsere Energie soll billiger werden. Was über den durchschnittlichen Verbrauch hinausgeht, wird teurer. Damit werden Anreize zum Stromsparen geschaffen. Ja, das zum Stromsparen beim überdurchschnittlichen Gebrauch. Aber wenn der durchschnittliche Gebrauch wenn das günstig ist, dann will ich doch nicht sparen. Also, da muss man andere Maßnahmen finden. Da muss man eben vielleicht sagen wir mal so, Festpauschalen abschaffen und dann muss wirklich ab der ersten Kilowattstunde eben bezahlt werden, sodass der Verbrauch dadurch sinkt, dass Leute eben weniger verbrauchen wollen. Ja, natürlich soll niemand im Dunkeln sitzen und frieren müssen. Da muss dann eben was, da müssen die Leute halt dann sozial unterstützt werden. Aber wenn die Energie nicht gewisse Kosten hat, wird nicht gespart. Das ist doch klar. Wenn es günstige Sockelverträge gibt, ja, dann.
Ich verstehe, was du meinst, was du sagen willst. Tendenziell würde ich dir da aber dann doch nicht widersprechen, aber würde ich den anderen Aspekt damit reinbringen, dass wenn es darum geht, wenn es wie im Thema Klimagerechtigkeit geht, das heißt, wir haben auf diesem Planeten eine gewisse Form von endlicher Energieerzeugung, die allen zur Verfügung steht, die muss gleichermaßen zur Verfügung stehen. Und diesen Betrag, den wir natürlich als Rucksack dann bezeichnen können, ja, also Energierucksack, den jeder Mensch zur Verfügung hat, der muss ihm natürlich zur Verfügung stehen. Hm. Das ist ja diese soziale Gerechtigkeit, das ist dieser soziale Kern, dass das natürlich allen Menschen unabdingbar zur Verfügung stehen kann. Aber was sie mehr verbrauchen, kann natürlich schon teuer werden. Mhm. Also und dann aber auch vielleicht nicht linear, sondern vielleicht auch exponentiell. Also eine gewisse Form von einer, okay, abhängig davon, man ist jetzt in einem Gebiet, wo man eben mehr heizen muss. Man ist in einem Gebiet, wo es aufwendiger ist, bestimmte Sachen zu betreiben. Ja, nehmen wir jetzt an, sehr warme Gebiete mit Klimaanlagen zum Beispiel zukünftig. Das ist dann erst im späteren Verlauf, wenn es wirklich exzessiver Energieverbrauch ist, dass es dann so stark ansteigt, dass die Leute sagen, okay, vielleicht muss ich nicht jeden Raum mit Klimaanlage betreiben. Ja? Aber das ist so eine gewisse Form von frei Energie, hört sich blöd an, aber dass sie jedem Menschen das Gefühl geben, die Möglichkeit gegeben wird, eigene Energie zu produzieren und wenn er mehr aus dem System nimmt, als das, was er bereitstellt, dass er quasi dann entsprechend.
Ja, das verstehe ich schon, aber ist es dabei wirklich gut, den Strompreis für Endkunden zu senken, wie hier steht. Hier steht, wir wollen den Strompreis für Endkunden senken, indem wir die Förderung erneuerbarer Energien zu wesentlichen Teilen über den Bundeshaushalt statt über die jetzige Ökostromumlage finanzieren und die Stromsteuer für private VerbraucherInnen senken.
Also die wollen die EEG-Umlage quasi wie alle anderen auch quasi refinanzieren. Also aus dem Bundeshaushalt kommen. Und das heißt allerdings, sie wollen Maßnahmen ergreifen, dass der Preis sinkt. Und sie wollen nicht sagen, okay, wir berechnen euch jetzt nur 20 Cent pro Kilowattstunde, obwohl der Strom 30 Cent kostet. Ich glaube, dass, wenn das gemeint ist, dann würde das auf jeden Fall zu weit führen, weil das jede Form von Energie sparen und
Also ich finde, der Strompreis müsste eigentlich teurer werden. Dann kann, also da muss eben sozusagen der CO2-Preis noch drauf. Und dann kann man sagen, okay, jetzt wird was abgefedert für die Leute, die es sich nicht leisten können.
Ja, absolut. Das schafft dann tatsächlich falsche Wirtschaftsanreize. Ja, ne? Leute bedeutet dann, dass Strom auf andere Art und Weise produziert wird, der eben nicht erneuerbar ist und der sich dann nicht quasi marktgünstigst durchsetzen kann.
Und dann kommt noch was Problematisches. Wir wollen eine Öko-Abwrackprämie für Haushaltsgeräte auflegen. Die zu ersetzenden Haushaltsgeräte müssen mindestens 10 Jahre alt sein und die neuen Geräte die beste Stromeffizienz aufweisen. Die Fördersumme für den Austausch von Kühlschränken in einkommensschwachen Haushalten wird von 100 auf 200 Euro erhöht. Für Wasch- und Spülmaschinen werden zusätzliche Förderprämien gezahlt. Ja. Also Abwrackprämien haben wir eigentlich immer schlechte Erfahrungen damit gemacht. Dann müsste auch zum Beispiel das neue Gerät, muss man dann auch behalten, nicht gleich wieder ersetzen, denn sonst kaufen sich die Leute ständig. Da kann man nur einmal.
Ja, absolut. Das also der Rebound-Effekt, der hier vorher schon genannt wird, ja, dass quasi der ein neues Gerät, was zwar energieeffizienter ist, aber in der Produktion viel mehr Energie verbraucht hat, als das alte Gerät noch verbrauchen würde, wenn es 5 Jahre länger läuft, das müsste man hier im Detail mal ausrechnen, was denn dann hier die effektive Variante ist. Im Sinne einer Konsum- oder einer Postkonsumgesellschaft ist das natürlich der falsche Ansatz.
Mhm. Ja, genau. Tja. Gut, grüner Wasserstoff, hattest du schon dazu schon was gesagt? Ja, wie gesagt, der CO2-Preis fehlt, habe ich hier direkt die Bepreisung von CO2 direkt drunter geschrieben. Ja.
Ich bin mal gespannt, was für ein alternatives Konzept die Linke da vorschlägt.
Ja, muss ich doch hier vorschlagen,
dass das Wahlprogramm. In der Tat.
Wann soll denn das kommen? Bei der nächsten Wahl, also das 2026, weiß ich nicht. Es kommt die nachhaltige Landwirtschaft. Lebensmittel werden zu viel transportiert. Ja, das ist klar, das muss sich ändern. Tiertransporte bis zu 4 Stunden. Dann wieder ein neues Wort. Ich lerne hier dauernd neue Wörter. Also sprachlich ist das schon interessant. Die Qualzucht. Ja, die muss natürlich abgeschafft werden. Welche Partei wird sagen, mehr Qualzucht? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Biologische Vielfalt, Tiere und Ressourcen schützen. Klar, natürlich. Tiere wirksam schützen, Tierschutz als Staatsziel, das ist übrigens bereits der Fall, warum das jetzt von den Grünen, von der Linken gefordert wird, wo das schon im Grundgesetz steht. Naja.
Vielleicht Nutztiere, aber es ist tatsächlich ein Punkt, der hier zentral fehlt, oder? Nee,
aber Tierschutz gilt auch für Nutztiere.
Ja, ja, selbstverständlich. Ein Punkt, der mir hier ganz zentral fehlt, ist der Umgang mit Fleischprodukten.
Mhm.
Ja. Es wird nicht diskutiert. Ja,
ist mir auch aufgefallen.
Ist dass nicht eben diskutiert, dass Deutschland da extremen Nachholbedarf hat.
Mhm.
Ja,
genau.
Die Schnitzel werden nicht angefangen.
Wieder Qualzucht. Meine Güte, das ist denen wichtig. Und Tierversuche natürlich dürfen es auch, darf es auch nicht mehr geben. Haltungsstandards in Zoos. Nein, das sind alles wichtige Punkte, aber dass man vielleicht insgesamt weniger Fleisch essen sollte. Vielleicht jeder Tag ein Veggie-Tag. Das fand ich übrigens, muss ich nochmal im Nachgang die Klimabewegung, die Klimaliste loben. Also ich habe mich schon mit einigen Leuten ja darüber diskutiert und ich finde, das ist ein richtiger Ansatz. Ne? Also ein Veggie-Day, das ist so absurd. Ne? Also da, wo das Essen angeboten wird in Kantinen und sonst so, kann man doch sagen, nur noch
vernünftiges
Zeug. Keine
absolut.
Tiere mehr. Und ich habe jetzt vorgestern habe ich zum zweiten Mal so einen vegetarischen Hamburger gegessen, diesmal von Beyond Meat. Ich will ja keine Werbung machen. Aber schmeckt fantastisch. Also was braucht man Fleisch? Dann man könnte doch dann einen sogenannten fleischartigen Tag, einen Fleischtag machen. Einmal die Woche, aber nicht mit richtigem Fleisch, sondern mit sowas. Damit die Leute auch sehen, dass sie nichts verpassen.
Ja, absolut. Ich denke, ich weiß, warum das hier mit dem Fleisch nicht auftaucht. Und zwar, weil auch Fleisch ein Punkt ist, bei dem eigentlich sich diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit offenbart bei den Linken. Also wir gegen die armen Menschen gegen das System und trotzdem.
Ja, die Reichen können sich ja das Fleisch
ganz
leisten.
Genau. Also man will nicht diskutieren, dass dann Fleisch teurer wird und nur noch für die Reichen existiert. Wobei das zwangsläufig ja so, also wenn man denn Fleisch mit Geld bezahlen sollen würde, was ich jetzt mal dahinstelle, aber wenn Fleisch und Tierhaltung quasi mit Geld refinanziert wird, dann wäre es nur noch ein Thema für die Reichen. Dann würden aber auch die ganzen linken Wähler quasi auf die Straße gehen und sagen, ihr könnt mir doch mein Grillsteak nicht wegnehmen. Also es ist wirklich ausgespart.
Ja, das soll man ja nicht. Also kaufen kann doch jeder und essen kann doch jeder, was er will. Also Freiheit muss es ja schon geben. Aber dass man jetzt da, wo der Staat sozusagen sich sorgt um, oder der Staat, die Betriebe oder irgendwer sich sorgt um die Ernährung von anderen. Da kann man auch sagen, so, hier wird jetzt mal auf Fleisch verzichtet.
Absolut.
Ne? Und dann soll das trotzdem natürlich gut schmecken und alles. Und die Leute sollen ja auch hingehen wollen. Es soll ja nicht so sein, dass jetzt keiner mehr dahin geht. Aber gerade Schulessen und sowas alles. Ne? Warum muss der Staat beim Schulessen auch noch tote Tiere verteilen? Ne? Das können die Kinder doch dann noch zu Hause essen. Also wenn sie dann mal was essen, soll doch ihnen noch nahegebracht werden, hier gibt es leckeres Essen und das ist nicht aus Toten.
Ja, ich muss aber gestehen, dass mir das hier dann eindeutig trotzdem nicht weit genug geht. Also die Anerkennung, dass Tierzucht, Viehzucht einer der größten Emittenten von CO2 ist, alleine schon durch die durch die Abholzung für Soja, für Tierfutter, Anbauflächen, Und dass das tatsächlich einer der größten Hebel ist, von denen ja auch die Linke in diesem Land profitiert.
Ja.
Ja, also das ist vielleicht so mal diese Diskrepanz dahingestellt. Sie sind ja Teil des Landes Deutschland, Teil der Europäischen Union, die ja diese Praktiken hat, das quasi alles CO2-intensive auszulagern. Ja. Die sagen zwar, dass sie quasi die CO2-intensive Produktion noch höher bepreisen wollen. Ja, aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass das Rindersteak aus Argentinien plötzlich mit einem horrenden CO2-Tax auf dem Tisch landet.
Ja.
Was ja dann bedeutet, dass sich die normalen Menschen, ja, die armen Menschen der Linken das nicht mehr leisten könnten.
Ja, klar.
Es wird verschwiegen, es wird nicht diskutiert.
Ja. Ja,
weil
ja.
es eine potenzielles Pulverfass.
Mhm. So, jetzt kommt endlich There's No Planet B. Als ob wir es nicht schon wussten. Ressourcen im Kreislauf führen. Ja, Kreislaufwirtschaft. Das ist ja das auch, was die Klimaliste will mit dem Donut und so.
Ja, ich denke, wir gehen da noch ein Stück weit drüber hinaus. Ne? Der Donut beschreibt natürlich den Kreislauf, aber hier ist die Frage des: Hätten wir eine konsequente Kreislaufwirtschaft, würde es nicht solche Sachen wie Müllproduktion oder wie mehr Produktion von irgendwelchen Konsumgütern geben, sondern da würde es dann quasi einen komplett anderen Ansatz geben.
Ja.
Ich denke, die Tendenz ist da, ob sich die Linke das wirklich quasi dann zu eigen macht und sagt, okay, wir wollen jetzt hier in allen Bereichen der Wirtschaft, in allen Bereichen unseres planetaren Lebens eine Kreislaufwirtschaft aufbauen. Das will ich erstmal sehen.
Ja, Zero Waste steht jetzt mal in Klammern, aber dann sieht es nicht so nach Zero Waste aus, was sie dann da konkret machen wollen. Soll ja sogar Plastikverpackungen übrig bleiben, die dann recycelt werden. Also richtig konsequent scheint mir das nicht zu sein. Müllentsorgung soll rekommunalisiert werden. Gut, okay.
Da dachte ich so spontan an Tony Soprano.
Ja.
Dann lieber staatlich geförderte Müllverklappung quasi.
Holz wird auch als Baustoff immer wichtiger. Um eine Holzarmut vorzubeugen, müssen wir auch mit der Ressource Holz sparsam umgehen. Wir wollen ein viel besseres Holzrecycling mit einer Nutzungskaskade, in der die Holzverbrennung zur Energiegewinnung erst ganz am Ende steht. Energie direkt aus dem Wald ist kein Beitrag zum Klimaschutz. Ja, klar. Ja.
Stimmt. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Also unser Umgang mit Holz muss so sensitiv sein und es kann nicht einfach nur, wir setzen jetzt das eine durch das andere und machen so weiter. Mhm. Würde ich unterschreiben.
Gut, mehr Rechte für Verbraucherinnen, das habe ich jetzt bis weitgehend, da war wenig zu Klima. Ja, sollen geschützt werden vor Insolvenzen von Reiseveranstaltern und Airlines, das heißt, sie sollen noch ordentlich noch weiterreisen. Man sich auch fragen, ist das wirklich nötig? Naja. Selbstbewusster Osten, ostdeutsche Interessen stärken, da geht es jetzt auch nochmal so ein bisschen um Industrie, die es da geben soll. Ja. Gut, aber sonst ist ja klar, natürlich gleicher Lohn für alle. Lebensleistung, ja, natürlich. Mehr Posten für den Osten, ja, klingt gut. Treue an Vergangenheit aufbewahren ist auch alles, da kann man eigentlich nicht sagen. Aber was ich halt kritisiere, ist der wirtschaftliche Aufbruch Ost. Denn wirtschaftlicher Aufbruch heißt jetzt wieder mehr Industrie und anstatt weniger. Also sollte man da nicht auch direkt schon auf die Transformation setzen und sagen, da wo man jetzt was ausbauen soll, da machen wir das jetzt mal mit der Dienstleistungsgesellschaft und mit neuen Ideen.
Ja, für den
Reindustrialisierung Fall, des Ostens, das muss doch nicht sein.
Das für den hier. Fall, dass wir das nicht genug betont haben, aber es findet sich an keinem Punkt des linken Wahlprogramms eine Abkehr von der Wachstumswirtschaft. Es wird immer auf Wachstum abgezielt. Ja, Wachstum bedeutet ja mehr Steuern, mehr Arbeitsplätze, mehr Wachstum. Also dieses Rad des sich verstärkenden ja, eigentlich den liberal, also wie kann man es eigentlich nennen, gegen etwas zu sein, was eigentlich grundsätzlich nötig ist, um das eigene System anzutreiben. Ja. Dabei stelle ich mir manchmal vor, eigentlich ist es schon ein Stück weit liberal, wenn ich an diese Aufrechterhaltung der Strukturen denke. Ja?
Ja, das. Ja. Naja, klar, bei der Reindustrialisierung sollen zwar jetzt die Arbeitsplätze klimagerecht sein, was immer das heißt, aber es soll eine Reindustrialisierung geben. Mhm. Das finde ich ist, also Reindustrialisierung brauchen wir nicht mehr. Also weg mit der Industrie. Das halte ich, glaube ich, für wichtig. Also Homeoffice, kleine, und wenn was produziert werden muss, was natürlich muss, das ist schon klar, aber dann muss das eben stark dezentral geschehen und so geschehen, dass man nicht mehr Industriearbeitsplätze braucht. Das ist nicht gut.
Aber solange wir nicht von der Arbeit kommen, und vielleicht können wir das beim Steuerthema noch so in den letzten Minuten so ein bisschen diskutieren. Ja, also auch hier bei den Linken fehlt es quasi meines Erachtens wieder an Mut, dass Klimagerechtigkeitsthema als solches zu begreifen. Also das System wird nicht angefasst, sondern es geht halt weiter nur darum, innerhalb des Systems die Stellschrauben zu verändern. Mhm. Und hier natürlich im Bezug auf die Steuern, natürlich in erster
Linie. Bevor die Steuern, noch ein Punkt, weil mir das aufgefallen ist. In dem Kapitel starke Kommunen, gute Lebensqualität. Hier ist dann ausgeführt, Förderung des Ehrenamtes und so. Und ich glaube auch da muss man andere Ansätze finden. Mhm. Ehrenamt ist zwar ganz schön und gut, aber viele Sachen werden halt ehrenamtlich durchgeführt, weil man bestimmte Dienstleistungstätigkeiten, wie zum Beispiel Pflege und so, nicht genug noch schätzt. Da gibt es dann keine Arbeitsplätze und das muss dann im Ehrenamt laufen. Aber wenn man halt eine postindustrielle Gesellschaft schaffen will, muss man vielleicht auch solche Sachen mehr wertschätzen und nicht sagen, das machen wir jetzt als ehrenamtlich, wir fördern das Ehrenamt, sondern es gibt richtige Stellen anstatt von Ehrenamt. Also gerade im Bereich von sozialen Dienstleistungen und so, ne, dass das alles ehrenamtlich ist. Also ich habe nichts gegen die Freiwillige Feuerwehr, ne? Aber vielleicht auch Rettungssanitäter richtig gut bezahlen, ist vielleicht auch eine gute Idee.
Ja, absolut. Also das Ehrenamt ist ja quasi, deckt ja nur die Lücken ab, die sich nicht profitabel verkaufen lassen. Mhm. Und das ist ein riesengroße Herausforderung unserer Gesellschaft. Ja, dafür muss Raum geschaffen werden, dafür müssen den Menschen die Existenzängste genommen werden, dafür muss Menschen die Zeit gegeben werden. Die Zeitaspekt, den hat die Linke ja mit ihrer 30-Stunden-Woche da eingebaut, aber so diese richtige Anerkennung darüber hinaus zu erkennen, dass eigentlich nur weil ein Job eine Wertschöpfung hat, im Sinne kapitalistischer Wertschöpfung, ist sie auch quasi auch Geld wert, ist überholt. Also im 21. Jahrhundert darf das nicht die Prämisse sein, wie gut ein Job bezahlt wird.
Ganz genau.
Ja, und deswegen müssen diese ehrenamtlichen Tätigkeiten absolut nach vorne.
Mhm.
Ja.
Ja. So, jetzt kommen die Steuern.
Genau. Und hier tatsächlich ja schon mal angefangen mit meinem kurzen Monolog im Hinblick auf die Umgestaltung des Steuersystems. Ja. Denn da wird es auch wieder deutlich, dass eigentlich wieder nur Veränderungen zugunsten, also der Status quo soll aufrechterhalten werden, nur so ein Stück weit die Funktion, also die Stellschrauben sollen ein bisschen angepasst werden, um das Vermögen zu verändern. Das ist so die große Idee, das hat es ja am Anfang auch gesagt.
Genau.
Aber es wird trotzdem nicht hinterfragt, wie unser Steuersystem eigentlich funktioniert, warum es so funktioniert, wie es funktioniert, ja, dass unsere wesentlichen Steuern immer noch auf Einkommen und auf Konsum, also Einkommen und Mehrwertsteuer basieren, das hatten wir auch schon mal thematisiert, und damit auch eigentlich klimaschädlich sind, weil sie die Leute zwingen, mehr zu arbeiten, wobei wir wissen, dass wir weniger arbeiten müssen, und die Leute zum Konsum zwingen, obwohl wir wissen, dass wir weniger konsumieren müssen. Wenn das die zwei zentralen Einnahmen, Steuereinnahmen eines Staates sind, dann wird der Staat niemals CO2-Neutralität erreichen wollen, weil er sich ja damit abschafft.
Mhm.
Und das müsste jemand, also eine Partei, die sich nahe an der Klimagerechtigkeitsbewegung befindet, müsste ihr fundamental deutlich werden, dass das ein Widerspruch ist.
Mhm. Ja.
Und da hilft es nicht, dass man den Millionären quasi ihre Millionen quasi anders verteilt.
Ja, Vermögensteuer. Ab einem Betrag von 1 Million Euro pro Person ohne Schulden. Also ne, falls ich jetzt über 1 Million mal haben sollte, müsste ich ein paar Schulden aufnehmen, damit ich das nicht zahlen muss. Aber ich kaufe mir ein Haus. Papiermillionäre, das ist ja das neue Wort, sagte ich schon, werden nicht zur Kasse gebeten. Dann kommt noch die Vermögensabgabe dazu. Diese ab einem Nettovermögen über 2 Millionen Euro. Für Betriebsvermögen ist der Freibetrag 5 Millionen Euro. Und das geht jetzt progressiv von 10-30%, kann aber über 20 Jahre in Raten gezahlt werden. Ja, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, ich weiß nicht.
Ich glaube, die kommt gut an im Wählerklientel.
Ja, diese Zahlen, 1 Million, 2 Millionen. Aber wenn dann einer sagt, ups, ich habe ja eine Eigentumswohnung, ah nee, wird ja nicht. Also das ist, na gut. Und dann die Erbschaftssteuer, Steuerschlupfwörter schließen, das klingt ja klar. Das ist ja klar. Dann will man dann die Übergewinnsteuer einführen, wegen Amazon und so. Klar, auch populär. Ja,
schon
da gibt es ja bereits, Maßnahmen.
Ja, absolut. Also die globale Steuer, ne? Die jetzt quasi tatsächlich, die sich vor 2 Monaten noch niemand vorstellen hätte können. Aber mal gucken, wie sie ausgestaltet wird. Ja, ist ja auch
die Finanztransaktionssteuer, die ja auch schon in der Pipeline ist, jetzt bei 0,1% hier, aber sie soll, die eingenommenen Gelder sollen einerseits für nachhaltige Entwicklung in den Ländern des Südens und für globalen Klimaschutz und andererseits für den sozial-ökologischen Umbau unserer Industriegesellschaft genutzt werden. Wie gesagt, das geht nicht bei Steuern, dann wäre es eine Abgabe. Aber die Schaumweinsteuer soll abgeschafft werden. Das fand ich kurios. Aber gut, naja.
Ich glaube, damit haben sie sich einen schönen Social Media Hype, einen kurzen Hype quasi gegönnt, als sie das dann irgendwo ausgegraben haben. Sei ihnen zu gönnen. Ja. Ja,
die Schaumweinsteuer.
Ich trinke einen Schluck Champagner auf die Linke nachher.
Natürlich, ja, machen wir das. So, jetzt die Reichensteuer. 2 Stufen, 60%. Das ist nochmal 75, achso, das ist jetzt das wieder mit der 1 Million. Gut, und natürlich dann noch Einkommen aus Kapitalerträgen. Da soll die Abgeltungssteuer abgeschafft werden und alles soll versteuert werden. Nun hat man ja die Abgeltungssteuer eingeführt, damit eben mehr versteuert wird, weil der Staat an der Quelle gut abgreifen kann. Ja. Und wenn man das abschafft und sagt, es soll alles versteuert werden, wird die ganze Sache natürlich sehr kompliziert. Und dem Staat gehen möglicherweise auch Steuereinnahmen verloren.
Ja, ich bleibe dabei. Also ich finde das aktuelle Steuersystem viel zu kompliziert, mit viel zu vielen Schlupflöchern, an viel zu vielen Stellen, wird mit falschen Prioritäten.
Ja, aber die Abgeltungssteuer verhindert Schlupflöcher.
Ich stelle jetzt die Abgeltungssteuer als solche nicht in Frage. Ich wäre da quasi nur etwas radikaler und sage, es gibt halt etwas Steuern auf andere Dinge, ja.
Ja.
Und
ja, klar.
Ja.
So, jetzt kommt das nochmal mit dem Mobilitätsgeld, das hatte ich schon erklärt, hier auch nochmal. Allen ArbeitnehmerInnen, unabhängig von ihrem Einkommen, soll das zukommen. Was letztlich natürlich auch nicht stimmt, denn wenn es von der Steuer abgezogen wird, sind wieder diejenigen, die kaum oder keine Steuern zahlen, da kann man nichts abziehen, wo nichts ist. Dann müsste denen das ausgezahlt werden, aber das ist offenbar nicht vorgesehen. So, jetzt kommt Geldwäsche und alles mögliche, Steueroasen, da ist, glaube ich, gibt es keine Schwierigkeiten. Das wird, glaube ich, jeder unterschreiben, auch alle Parteien.
Ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt mich aufs Klima fokussieren soll, auch dann nur noch einen Absatz gefunden, und zwar relativ weit hinten beim Thema nachhaltige Digitalisierung, ökologisch und sozial.
Ja, das Digitalisierungsprogramm finde ich insgesamt eigentlich, da sind viele gute Ideen drin. Aber was auch andere Parteien fordern, das ist jetzt nicht so.
Ja, die Digitalisierung ist tatsächlich, zumindest in dem Spektrum, ist mittlerweile angekommen.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was wir bei der CSU sehen werden.
Ja, ja.
Bei der CDU, CSU, was da an Digitalisierungs Vorschlägen quasi im Wahlprogramm steht. Aber da gibt es jetzt so eine Auseinandersetzung mit Daten und mit Zugängen und mit Infrastrukturen. Das ist schon okay.
Ja.
Ich fand den Absatz der öffentlichen Verwaltung ein bisschen dünn. Da hätte man auch noch ein bisschen mehr machen können. Ja, öffentliche Verwaltung, demokratisch und digital.
Ja. So, und wo hattest du jetzt den nächsten Klima?
Und da gibt es dann tatsächlich nur noch nachhaltige Digitalisierung, ökologisch und sozial auf Seite 100. Das ist dann auch der letzte.
Mir natürlich.
Nee, ich habe jetzt, also müsste bei dir auf der Seite 100 sein.
Ach so.
Ja.
Dann finde ich es.
Quasi beide Programme und Vergleiche so ein bisschen nebenbei.
Mhm. Ja.
Und hier wird dann nochmal, also tatsächlich ist es auch sehr kurz, was auch ein bisschen schade ist. Immerhin reden sie auch über die Abwärme der Rechenzentren, was ich sehr gut finde.
Ja, also, das fällt wenigen auf, das ist richtig.
Ich muss aber tatsächlich gestehen, dass es für mich noch ein bisschen weitergehen könnte. Ja, ich zum Beispiel, ich schlafe oder wenn ich nachts schlafe und das Fenster aufmache, höre ich relativ laut einen der dezentralen Telekom-Vernetzungskästen. Die in Berlin sind. Mhm. Und ich höre den, weil die Lüftung an ist, weil es nachts warm ist. Mhm. Und ich denke mir, diese Infrastruktur
müsste
auch ins Wärmenetz eingetragen. Ist bisher offensichtlich noch nicht relevant gewesen, wird zukünftig zur Vermeidung von der Energieerzeugung oder von Wärmeerzeugung wahrscheinlich noch relevant. Ja. Ansonsten hier die öffentliche Beschaffung, ja, die hatte ich mir quasi nochmal rausgeschrieben, weil es für in dem Fall eine öffentliche Beschaffung, die nach sozialökologischen Vorgaben funktionieren soll und die keinen CO2-Preis hat.
Ja.
Das ist ein Bürokratiemonster. Mhm. Welche Grundlagen fallen denn dann an nach den Beschaffungen? Ist das denn einklagbar? Ist das denn eine Auslegungssache? Wer entscheidet das zum Schluss?
Ja.
Das lässt sich hier extrem schwer dann irgendwie an meiner.
Und der Punkt, der mir hier auffällt, den wir schon mal hatten, eigentlich brauchen wir weniger Rechenzentren. Denn viele Dinge könnten dezentral gemacht werden. Absolut. Peer-to-Peer. Ne? Ich brauche keine Cloud, wenn ich meine Daten Peer-to-Peer austausche. Das fehlt in den Programmen, weil natürlich alle die Leute nicht Peer-to-Peer wollen, sondern irgendwie eine kontrollierbare Struktur. Peer-to-Peer, dann denken immer alle sofort an irgendwelche Verbrecher, die da was austauschen, was sich der Kontrolle entzieht. Also oder man denkt an Urheberrechtsverletzungen bei BitTorrent und so, aber dass das eigentlich eine dezentrale Form des Datenaustausches und der Datenspeicherung ist, die dann nicht dazu führt, dass es solche riesigen Rechenzentren gibt mit Cloud-Lösungen. Also Cloud-Lösungen kommt mir irgendwie vor wie, das ist so altmodisch, das ist wieder der industrielle Großbetrieb.
Ja, absolut. Also natürlich nach Effizienzmaßstäben, ne? Und dann gab es diesen Hype, den Marketing-Hype um die Cloud, wo es nur darum ging, irgendwelche Fotos sofort in die Cloud hochzuladen, statt die auf der heimischen Festplatte zu halten.
Ja.
Was mit einem enormen Energieaufwand ja verbunden ist und dazu völlig nutzlos ist, ja, weil es quasi einmal hochgeladen in die Cloud, nie wieder angeschaut, verbraucht nur Speicherplatz.
Genau.
Und ja, da hätte man natürlich trotzdem nochmal gucken können, wie man da ein bisschen optimierter vorgehen kann, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja.
Eine Sache, ich muss mal schauen, ob die quasi auch es in die Endfunktion geschafft hat. Ach ja, und zwar, die fand ich dann sehr naiv. Also, und zwar ganz oben auf der Seite 101, da dachte ich, wie wollt ihr das denn machen? Ein zunehmender Bedarf an Rohstoffen, die aus anderen Ländern kommen, erhöht in einer kapitalistischen Welt auch die Kriegsgefahr. Also nicht nur in kapitalistischer Welt, aber ja, stimme ich zu. Aber dann der nächste Punkt ist, die Linke setzt sich deshalb für eine gesellschaftliche Diskussion ein, in welchen Bereichen wir digitale Anwendungen wollen. Und das ist irgendwie schon ein bisschen klein. Ja. Also was nützt mir das, wenn ich sage, dass ich mein Meldewesen in Deutschland weiterhin analog gestalte, ja, wenn um mich rum viel effizientere Systeme passieren und wir haben in dem demokratischen Prozess entschieden, dass wir unsere Personalausweise weiter alle offline behalten. Personalausweis jetzt einmal hingestellt, aber andere Dinge, andere Dienstleistungen und dass wir tatsächlich in dem Fall, auch wenn ich wenig von globaler Konkurrenz normalerweise spreche, aber von anderen Systemen, die sowas viel besser handhaben, einfach überholt werden und dann extrem also quasi zurückbleiben und uns überhaupt keine Möglichkeit mehr bleibt, dass uns in irgendeiner Form mit zu entwickeln, mit zu verteidigen, dann finde ich das schon sehr naiv, wenn wir sagen, wir wollen für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte in bestimmten Bereichen unseres Lebens analog bleiben. Das ist eine, das geht nicht.
Ja, ja.
Hatte ich dann irgendwie sehr, das, der analoge Mensch quasi, der den Rechner ausmachen kann und sich deswegen dann nicht mehr der Internettechnologie aussetzen muss, ist ja quasi ein sehr altes, romantisches Konzept.
Ja.
Das ist meines Erachtens nicht
mehr. Ja, da sind doch noch andere Probleme. Das ist hier wieder so wegen, hat auch so was Antiglobalistisches. Man darf jetzt nicht mehr Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen, wegen der Kriegsgefahr. Machen wir das dann hier jetzt? Bauen wir dann Uran im deutschen Mittelgebirge ab? Das geht, da gibt es Uranvorkommen. Aber eigentlich wollen wir das nicht. Nee.
Ja, also da muss natürlich auch eine globale Lösung her. Ne? Wie gehen wir global mit den Rohstoffen dieses Planeten um?
Ja,
wie werden bestimmte,
gelöst werden.
Ja, wie werden da bestimmte Aspekte bewertet? Wie schaffen wir es? Und das ist ja eigentlich der Punkt. Wie schaffen wir es, Menschen wie einem Bolsonaro beispielsweise begreifbar zu machen, dass sein Urwald eine Wertschöpfung, einen positiven Aspekt hat und nicht etwas, was er abbauen muss, damit er uns Soja zur Verfügung stellen kann. Und diese
brasilianisches Rindfleisch zur Verfügung stellen kann, weil das ja Weideflächen werden sollen, nachdem er abgeholzt ist. Ne? Also das ist
also die Diskussion um die globale Zurverfügungstellung oder globale gerechte Verteilung von Rohstoffen, aber auch hier wieder. Ja, also die Klimagerechtigkeitsbewegung denkt in ganz anderen Kategorien. Die Linke denkt dann eher nationalistisch, bis zu den Grenzen und
das passt nicht mehr in die Zeit.
Ja.
Ja, das ist, wir müssen da einfach global denken. Es gibt ja am Ende dann noch den Abschnitt Europa, wo so ein bisschen das mal über die Grenzen hinausgeht.
Da hat die Linke ja, glaube ich, so ein bisschen eine Identitätskrise, ne? Spätestens mit Frau Wagenknecht im Hinblick auf Grenzen und wie viel ist zu viel, wen lassen wir rein, wen lassen wir nicht rein. Immer begründet interessanterweise mit linken Positionen, ne, im Sinne von Kolonialismus, wenn wir jetzt quasi Arbeitskräfte anwerben, was natürlich in dem Sinne sogar korrekt ist, also das so zu formulieren, die Kapazitäten aus anderen Ländern abzuziehen, damit sie hier quasi ausgebeutet werden können. Mhm. Aber trotzdem ist es auch hier wieder so ein Wir gegen die. Ne? Also wir müssen unseren Wohlstand sichern, so habe ich das Gefühl, damit wir anderen helfen können, den auch zu erreichen.
Mhm.
Und die Verantwortung, die wir eigentlich tragen, weil wir ja schon quasi als Industrienation über 200 Jahre mit die höchsten CO2-Emissionen verursachen und durch unsere Konsumgesellschaft eigentlich diese prekären Situationen für die Menschen im globalen Süden geschaffen haben, wird dabei ein bisschen also zumindest in der konservativen Diskussion der Debatte außen vor gelassen.
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz hat sie ja deswegen auch ein paar Torten ins Gesicht gekriegt.
Ja, naja, es gibt ja soziale Gerechtigkeit weltweit, wo es dann so ein bisschen schon auf die Weltperspektive ja geht. Den Partnerparteien wird zusammengekämpft. Starke Bewegungen geben uns Hoffnung wie Fridays for Future oder die Black Lives Matter Bewegung in den USA. Gemeinsam können wir die Welt verändern. Also wie gesagt, man inszeniert sich da wieder als politischer Arm solcher Bewegungen und ja, es soll hier schon, also geht schon um was Weltweites, aber das ist im Verhältnis sehr kurz und das ist auch irgendwie schon halbherzig, also das ist, dass es diesen Zusammenhang gibt. Naja gut, beim Lieferkettengesetz wird das hier schon angesprochen, dass es einen weltweiten Zusammenhang oder bei den Konfliktmineralien und so, aber
ich glaube, es ist ihnen bewusst, dass sie, egal was sie schreiben, eben nicht sehr viel Einfluss drauf haben werden. Also, dass sie nicht die internationale Debatte mit ihren Vorschlägen bestimmen werden.
Naja, hier auch Kooperation statt Freihandelsabkommen stärkt natürlich jetzt auch wieder das Nationale. Mhm. Ja, das so. Gut, aber natürlich dann wieder nachhaltige Wirtschaftspolitik statt nationaler Standortkonkurrenz. Also ein bisschen im Gegensatz.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Linke hier ein Stück weit ihre Arme öffnet und eine neue Form von Daseinsberechtigung als die internationale ne, findet. Und zwar nicht als internationale arbeitende Menschen oder arbeitende Bevölkerung quasi, die sich zusammenschließen muss, um gegen den Kapitalismus aufzubegehren als solchen. Aber das ist es auf jeden Fall noch nicht.
Hm. Ja, Seite 143, Klimagerechtigkeit global. Da kommt das. Das ist wenigstens so ja, 2/3 einer Seite, wo man versucht, so ein bisschen die globale den globalen Standpunkt zu nehmen, auch mit dem Pariser Klimaabkommen als Minimalkonsens. Ja.
Mhm. Ah, der war tatsächlich in meiner Vision noch gar nicht so ausgeführt. Da ist ja dann doch schon noch ein bisschen mehr Ökozid, ja, was übrigens in Frankreich jetzt beschlossen wurde, aufgrund eines Bürgerklimarates oder einer Empfehlung des Bürgerklimarates. Ja, und hier in Deutschland natürlich auch noch gefordert. Insofern natürlich auch wieder ein Punkt, wo sich die Linke bei Fridays for Future und so weiter mit anschließt. Mhm. Ist ja auch nicht falsch, wenn man die Forderungen der Bewegung quasi umsetzt, ne?
Mhm. Ja. Naja.
Oder umsetzen möchte. Okay.
Ja. Gut, das solidarische Europa haben wir dann noch natürlich, wo es auch um sozial-ökologisches Investitionsprogramm geht, wobei wieder Investitionen, muss man fragen, was wird da wieder möglicherweise Industrieförderung gemacht?
Hier steht Wende zu Zukunftsinvestitionen für eine klimaneutrale Wirtschaft und gute Arbeit für alle. Ja, also Arbeit, Wirtschaft stehen tatsächlich schon ziemlich im Zentrum dieses Programms. Das, glaube ich, lässt sich nicht von der Hand weisen. Mhm. Und alles andere ist quasi nur regulativ. Etwas, was organisiert werden muss, um damit diese zwei Dinge funktionieren.
Mhm. Ja. Ja. Dann ist wieder Reichtum von oben nach unten verteilen natürlich in Europa. Und dann kommt das mit der Europäischen Zentralbank, was ich vorhin meinte. Genau. So, dann sind wir hier mit durch. Dann kommt noch, so gut, Lobbyismus wird dann noch, soll noch verhindert werden. Und dann kommt noch dieser
Abbinder.
Das Ende, also das Fazit kann man vielleicht sagen. Wie wir das Land verändern. Jetzt geht es wieder ums Land, also nicht um das Globale. Da geht es dann eben auch um die Daseinsvorsorge und dann tatsächlich auch lebensfähiger Planet. Dann wieder sozial und klimagerechter. Das sind wieder diese Punkte. Aber wir werden uns nur an einer Regierung beteiligen, die sich an folgenden Punkten messen lässt. Ja, kommt die Pandemie, die sicheren Löhne, flächendeckende Tarifverträge.
Übrigens würde ich das nicht von der Hand weisen, wenn die Linke da schreibt, wir werden uns nur an einer Regierung beteiligen, dann ist das eine andere Form als das, was in den letzten Jahren stattgefunden hat. Im Bund hat die Linke noch nie mitregiert.
Ja, ja.
Ja, im Land hat sie das schon getan. Das heißt, sie möchte auch sagen, dass sie sich dazu bereit fühlt, das zu tun. Aber sie bietet sich jetzt auch an. Sie bietet sich als Alternative an und zwar konsequent gegen die CDU, weil die CDU und die Linke würden wahrscheinlich eher quasi getrennte Wege gehen, bevor sie irgendwie sich zusammen in der Koalition zusammenkommen. Aber hier ist ganz klar die Ausrichtung, vielleicht auch im Nachhinein nochmal zu schauen, die ähnlich oder die Übereinstimmung mit grünen Programmen, mit dem SPD-Programm, mit dem konsequenteren SPD-Programm, mit dem nicht konsequenteren grünen Programm, weil das haben wir festgestellt, ist es ja eigentlich nicht, auch wenn die Ideen schon ein Stück weitergehen, aber wesentliche Aspekte werden trotzdem vernachlässigt. Aber es wird schon darüber spekuliert, dass es zum Schluss für Rot-Rot-Grün im Bund reichen könnte. Und da möchte die Linke mitregieren und sieht wahrscheinlich auch dann so ein Stück weit auch ihre Existenzberechtigung legitimiert, oder? Also nachdem sie so 30 Jahre lang im Bund immer Opposition war, stellt sich natürlich die Frage, wollt ihr jetzt immer nur mahnen, wollt ihr immer nur kritisieren oder natürlich vernünftige parlamentarische Arbeit machen, das will ich nicht in Abrede stellen, aber wollt ihr mal regieren und wollt ihr mal zeigen, was ihr eigentlich könnt mit eurem System? Und das, glaube ich, soll dieser letzte Absatz hier schon ziemlich deutlich
ausdrücken. Aber wie gesagt, im Anfang des Absatzes steht zwar was von dem 1,5 Grad Ziel, dann kommt aber erst in Punkt 4 und auch nur in Punkt 4, also wenn man nur die Punkte anschaut, ist nur der Punkt 4 bezogen auf Klimaschutz und der wird auch wieder in einem Atemzug genannt mit sozialer Gerechtigkeit. Für uns gehören konsequenter Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen. Denn gerade die Armen werden am meisten unter dem Klimawandel leiden. Es braucht eine Wende hin zu Zukunftsinvestitionen für eine klimaneutrale Wirtschaft und gute Arbeit für alle. Also wieder verknüpft mit dem Sozialen und im Grunde dann gute Arbeit für alle, wieder Vollbeschäftigung. Ja. Und das sehe ich so ein bisschen als problematisch an. Also hier steht dann nichts von globaler Klimagerechtigkeit. Das hätte eigentlich auch eine Bedingung sein müssen, ne, für die Zusammenarbeit. Naja.
Es ist halt ein Spagat, ne? Ich glaube, das Regieren ist ihnen so wichtig, dass sie versuchen, irgendwie alles in diesen Topf mit reinzukriegen. Und dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wer sind wir eigentlich und wofür stehen wir eigentlich? Mhm.
Naja, am Ende kommt ja nochmal Fridays for Future. Das gehört jetzt nicht mehr zu den 5 Punkten, sondern man inszeniert sich hier nochmal als verlängerter Arm von Fridays for Future. Weil hier steht, Fridays for Future hat weltweit Klimagerechtigkeit und Umbau der Wirtschaft eingefordert. Und dann kommen die Proteste der Pflegekräfte und an vielen Orten wehren sich Mieter. Diese Anliegen sind unser Programm. Also diese Punkte.
Lass uns mal schauen, von welchen Bevölkerungsgruppen, von welchen Gruppierungen die Linke dann zum Schluss gewählt wird. Ne? Es ist, bin mal gespannt, wie vielen Menschen, die sind das dann doch sehr klassische Programminteresse findet. Also so ein richtiger, ja, wir wollen ja nur den Wechsel, wir wollen ja eigentlich keinen Wandel. Und mal gucken, wie viele Leute da auf dieses Pferd mit aufspringen.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, es gibt übrigens noch ein schönes Register am Ende, das fand ich auch interessant.
In der Tat.
Wenn man da mal so guckt, wie oft die einzelnen Punkte erwähnt sind, wo man natürlich nicht weiß, ob das immer vollständig ist und so. Da haben wir dann hier zum Beispiel bei Investitionen 3 Zeilen an Seitenangaben und bei Klima gibt es nur Klimagerechtigkeit und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten. Ne? Also deutlich weniger als bei Investitionen. Oder nehmen wir mal noch sowas, Investitionen war jetzt gerade so ein Punkt.
Also eins, was ich nicht gefunden habe, ist Transformation. Da gibt es 3 Transformationsräte, ja, die aber auch nur geringen Einfluss haben, zumindest so wie ich. Oder nur Einfluss auf bestimmte Dinge haben, so wie ich es gelesen habe. Also keine umfassende Beteiligung aller Bürger an allen Prozessen. Ja.
Ja. Pflegenotstand ist auch so wieder 3 Zeilen mit Seitenangaben, wird also häufiger und ausführlicher bearbeitet, wenn man nur in dieses Stichwortverzeichnis schaut, als Klimagerechtigkeit. Das ist das gibt auch, also gibt mir was zum Nachdenken, dieses Verzeichnis. Oh, der Euro. Euro, 4 Zeilen an Seitenzahlen über den Euro. Ja.
Spannend.
Spannend, ja.
Spannend. Also, dass sie eins haben, finde ich auf jeden Fall erstmal ziemlich gut.
Ja. Naja gut, also wie gesagt, Fazit ist sicherlich, dass das hier auch gute Ideen drin stehen und ich finde es auch richtig, dass irgendwo angekommen ist, dass dass irgendwie alle was zum Klima sagen und auch das 1,5 Grad Ziel da drin haben. Und
das Spannende finde ich ja gerade am Anfang, in diesem Entwurf wird viel von Ziel gesprochen. Ich hatte noch keine Möglichkeit, das zu vergleichen mit der letzten Version, ob man noch von Ziel oder von Grenze spricht, weil ja das Ziel quasi auch eigentlich ein falsches Bild ist. Ne? Es geht ja nicht darum, das quasi anzuvisieren, sondern es muss ja klar sein, dass das die Obergrenze ist. Aber ich denke mal, zumindest in der Kommunikation, derer ich gewahr bin, wird in erster Linie über die Grenze gesprochen und nicht mehr über das Ziel.
Ja, also es ist sicherlich ein interessantes Programm. Also kann man viel gewinnen und ich finde es auch nach gerade auch ein guter Schritt, dass die Linke sozusagen bei diesem 2035-Ding noch die Grünen überholt.
Ja.
Und das muss man erstmal bringen. Also das ist ja jetzt nicht, das ist schon.
Ja. Gäbe es da nicht diesen ganzen Ballast von Dingen, die eigentlich nur Status quo sind und die unbedingt aufrechterhalten werden müssen? Ja, und vor allen Dingen auch nicht immer nur dieses Ausspielen von sozial gegen Klima, obwohl sie explizit das Gegenteil behaupten, aber sie vergleichen es halt immer wieder, ja.
Ja.
Wenn es diese Knackpunkte nicht gäbe, dann ich denke, dann wäre da deutlich mehr drin. Ja. Aber so sind sie halt tatsächlich, versuchen sie das irgendwie ideologisch zu vereinnahmen und quasi über diese Gegensätze quasi ihre Punkte zu zielen oder ihre Menschen abzuholen. Und das kann nicht das Ziel von Klimagerechtigkeit sein, ja, die einen gegen die anderen auszuspielen. Oder
ja. Ja, in einer Woche treffen wir uns wieder und dann geht es um die. Ja, ich habe es mal für mich persönlich, also informell, um die Heimatparteien genannt. Sozusagen, ja, man könnte fast sagen, um die CDU zu retten und die CSU, machen wir nicht nur CDU und CSU, sondern nehmen auch noch gleich die AfD mit rein.
Also wenn es nur die AfD ist, habe ich das Gefühl, es wird sehr kurz.
Ja, das wird sehr kurz, das ist eben der Punkt.
Ja.
Und das hat also zwei Vorteile. Wir haben da nicht eine super kurze Sendung über die AfD, sondern wir haben dann eben etwas länger etwas und im Vergleich zur AfD vermute ich mal, dass CDU, CSU verdammt gut wegkommen werden. Also das denke ich, ist eine ganz gute Idee. Ich habe das war so unsere Planung. Ob das gut ist, muss man dann hinterher entscheiden. Vielleicht stellen wir fest, dass es gar keine so gute Kombination ist. Aber wir versuchen es einfach mal.
Würde ich auch sagen. Wir lassen uns mal überraschen. Und wenn dann wirklich nicht viel bei rumkommt, dann können wir zumindest immerhin darüber diskutieren, warum es offensichtlich immer noch Menschen gibt, die sich dadurch angesprochen fühlen. Ja. Warum gibt es diese Menschen, die das Offensichtliche quasi verleugnen und sich lieber ich will nicht vorweggreifen.
Ja, ich will auch nicht vorweggreifen. Ich glaube auch, ohne dass ich habe jetzt diese Programme noch nicht ausführlich gelesen, immer nur mal kurz einen Blick reingeworfen auf der jeweiligen Webseite. Ich denke auch, dass sie nicht ganz am Klima vorbei können. Also wir haben schon gehört vom, wie ist der noch, CDU-Klimarat, ne?
Klimaunion.
Klimaunion, ja, nicht Klimarat. Klimaunion, da war doch so ein Schlagwort. Klimaunion. Also da gibt's Tendenzen. Also ich denke, Fridays for Future ist da irgendwie auch angekommen, weil die ja auch sehen, ne, die älteren Herrschaften, die bei der CDU, CSU engagiert sind, dass es Jüngere gibt, die andere Ideen haben. Dann wird ja auch immer die CDU behauptet ja immer und die CSU behauptet ja immer von sich, dass sie die Partei sind, die die Schöpfung wahren wollen. Und da ist natürlich, da gibt es natürlich solche Gedanken. Und ich denke auch, das weiß ich nicht, aber das werden wir dann sehen, dass auch die AfD sich irgendwie mit dem Klima auseinandersetzen muss. Ja, jetzt noch mehr. Gut, das Programm ist dann schon geschrieben, aber dann.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Lass uns das machen. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Danke dir für den tollen Talk heute.
Ja, ich danke dir vor allen Dingen. Ja, ohne dich wäre das gar nicht möglich hier. Also müsste ich selbst Gespräche führen. Ja, gut. Also, und natürlich auch den Zuhörern vielen Dank. Bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt dran, dass ihr auch kommentieren könnt. Ne? Also einige haben schon Gebrauch davon gemacht. Das fand ich auch sehr spannend, was da für Punkte kamen. Und wir würden das dann auch gerne aufgreifen. Also wir können im Internet ist Platz. Wir können auch die Sendung.
Du sagst nicht so viel Cloud-Speicher.
Ja, ich bin ja für Peer-to-Peer. Das ist ja gerade Podcast. Ne? Da könnte man wunderbar dezentral anbieten. Ja. Gut. Also schauen wir mal.
Wir sehen uns nächste Woche.
Ja. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.